Wir fahren weiter mit der Übersicht über die Apostelgeschichte auf dem letzten Blatt. Einteilung gemäß dem Missionsbefehl im Schlüsselvers. Wir haben gesehen, dass die Apostelgeschichte aufgebaut ist nach dem Vier-Punkte-Programm des Missionsbefehls in Kapitel 1, Vers 8. Jerusalem, Judäa, Samaria bis an das Ende der Erde. Wir haben gesehen, dass Kapitel 1 bis 7 zeigt das Zeugnis der ersten Christen in Punkt 1 mit Jerusalem. Und wir haben gesehen, dass man aber nicht weitergegangen ist und erst mit der Verfolgung, die nach der Ermordung von Stephanus einsetzte, da wurden alle Gläubigen der Gemeinde in Jerusalem, all die Tausende, zerstreut hinaus nach Judäa und Samaria. Also der Herr musste mit dieser Verfolgung eingreifen, damit man wirklich weiterging im Missionsauftrag und nicht einfach so schön bei dem vertrauten Punkt 1 blieb. Und so wurde dann das Evangelium weiter verkündigt. Man liest in Kapitel 8, Vers 4, die Zerstreuten, und das waren alle mit Ausnahme der 12 Apostel, die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Das griechische Wort für verkündigen hier ist wörtlich evangelisieren. Alle haben evangelisiert. Obwohl ja nur Einzelne die Gabe des Evangelisten haben, nach Epheser 4, heißt das überhaupt nicht, dass nicht alle evangelisieren können. Also ganz eindrücklich, alle haben evangelisiert. Und in Versen 1 bis 3 sieht man, dass sie das gemacht haben in Judäa und Samaria. Nun, es gibt Bremsen für die Evangeliumsverkündigung. Und das sind manchmal ganz besonders diese beiden Punkte des Konservativismus. Wir haben es immer so gemacht oder das haben wir noch nie so gemacht. Beide Argumente. Also so hat man argumentieren können, warum man in Jerusalem blieb. Aber der Herr hat durch diese Verfolgung wirklich Gewaltiges gewirkt und all diese Tausende, die während diesem einen Jahr entlastet waren vom vollen Pensum der Arbeit, weil durch diese Gütergemeinschaft es möglich war, viel Zeit zu investieren beim Zuhören der Predigten und Vorträge der Apostel. So wurden sie also in diesem Jahr gegründet für das weitere Programm. Alles in der Vorsehung Gottes. Nun sehen wir aber, diese Hindernisse gingen weiter. Es wird uns von Philippus berichtet in Kapitel 8, wie er bei den Samaritern begann zu predigen. Und interessanterweise ohne irgendwelche Rücksprache bei den Aposteln. Plötzlich beginnt er in Samaria zu predigen und es gibt eine Erweckung, unzählige kommen zum Glauben. Sie werden getauft, aber sie haben den Heiligen Geist nicht bekommen. Ganz eigentümlich. Ja, wie war das eigentlich in Apostelgeschichte 2 bei Pfingsten? In Kapitel 2, Vers 38 sagte Petrus auf die Frage, was sollen wir tun, Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Zuerst Buße, dann Taufe und dann Empfang des Heiligen Geistes. Klare Reihenfolge. Jetzt haben wir aber in Kapitel 8 bei den Samaritern, sie glauben, tun also auch Buße. Sie werden getauft, Vers 12. Aber sie bekommen den Heiligen Geist nicht. bis Vers 14. Als aber die Apostel, welche in Jerusalem waren, gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen, welche, als sie hingekommen waren, für sie beteten, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch nicht auf einen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Es brauchte also noch Handauflegung durch Apostel. Was sollen wir damit anfangen? Nun, in Kapitel 10, ich greife jetzt ein bisschen voraus, da finden wir die Bekehrung von Cornelius, wie er Christ wird und all die seinigen, auf die Predigt von Petrus hin. 10, Vers 44. Und da liest man, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir. Und er befahl, dass sie getauft würden in dem Namen des Herrn. Also hier haben wir Menschen, die hören das Evangelium und während des Hörens kommt der Heilige Geist auf sie, ohne Taufe, ohne Handauflegung. Ja, was sollen wir machen? Aufgrund von welchem Abschnitt sollen wir jetzt eine Lehre aufbauen? Nun, ich habe ja auch einen Abschnitt auf den Blättern ab Blatt 3. Einige dogmatisch wichtige Themen. Da haben wir zunächst Taufe mit Heiligem Geist. Wir kommen darauf. Dann Empfang des Heiligen Geistes auf dem nächsten Blatt. Und da haben wir gleich all diese Punkte. Bei den Juden am Pfingsttag nach der Taufe ohne Handauflegung. Bei den Samaritern nach Taufe und Handauflegung. Bei den Heiden vor der Taufe ohne Handauflegung. Nun, Erklärung. Also am einfachsten hatten es die Heiden. Die Juden in Jerusalem mussten sich zuerst öffentlich durch die Taufe von dem Justizmord des Messias distanzieren. Kurze Zeit zuvor wurde der Messias Jesus ermordet vor den Toren Jerusalems. Eine große Volksmenge in Jerusalem hat geschrien vor Pilatus, er werde gekreuzigt, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und jetzt predigt Petrus und wirft das der Volksmenge vor als Mord an dem Verheißenen, an dem Gesandten Gottes. Und so sagt er auf die entsetzte Frage, was sollen wir tun? Lasst euch taufen. Und durch die Taufe distanziert man sich von der Zugehörigkeit, wo man vorher war. Das wusste jeder Jude. Denn wie wurde man damals als Heide ein Jude? Man musste ein Ritualbad auf sich nehmen. Und das Ritualbad bedeutete, ich trenne mich von dem götzendienerischen Volk, zu dem ich gehört habe, und trete über zum Volk Gottes. Und jetzt sagt Petrus, solchen, die zum Volk Gottes gehören, lasst euch taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Sie mussten sich also von der Masse, die sich nicht distanziert hatte vom Mord am Messias, durch Taufe distanzieren und dann wurde das bestätigt durch die Gabe des Heiligen Geistes. Und es ist wichtig zu sehen, auch heute noch, die christliche Taufe macht wirklich den totalen Schlussstrich, wenn ein Jude zum Glauben kommt. Wenn ein Jude glaubt, dass Jesus der Messias ist, dann ist das in der Verwandtschaft oft schrecklich schlimm. Aber es ist noch Hoffnung. Wenn er sich aber taufen lässt, dann ist's aus. Und es gibt eine rabbinische Lehre, die sagt, diese Sünde kann in Ewigkeit nicht mehr vergeben werden. Und dann kommen alle Flüche aus 5. Mose 28 über einen. Also man sieht, die Taufe ist wirklich der Punkt, wo es darum ging, wirklich die Entscheidung ganz klar offen zu legen. Gut. So ist das geschehen. Bei den Samaritern, die wurden getauft, aber sie bekommen den Heiligen Geist nicht. Nun, der Grund liegt darin, Juden und Samariter waren verfeindet und pflegten keinen Umgang. Das sieht man schön deutlich in Johannes 4, Vers 9, in der Geschichte der Samariterin am Brunnen. Es bestand daher die Gefahr, dass es in Samaria zu einer Kirchenspaltung gekommen wäre. Dass die samaritischen Gläubigen gesagt hätten, ja gut, wir sind Gläubige, wir sind Christen, aber mit denen von Jerusalem haben wir überhaupt nichts zu tun. Und sie hätten quasi diese Spaltung, in der sie immer gelebt haben, als Völker, da auch in die Gemeinde hineingebracht. Jetzt mussten die Samariter sich zuerst durch Handauflegung mit den gläubigen Juden identifizieren, eins machen. Handauflegung bedeutet immer Identifikation. Übrigens, das hebräische Wort für Handauflegung, Smicha, bedeutet nicht einfach auflegen, sondern drauf drücken. Das heißt, auch bei den Opfern, die Smicha bedeutet, der Opfernde drückt die Hände auf den Kopf des Opfers und überträgt gewissermaßen das ganze Gewicht seiner Person und seiner Schuld auf das Opfer. Das ist Identifikation. Und dann muss das unschuldige Tier sterben anstelle des Schuldigen. Und dadurch, dass die beiden Apostel Johannes und Petrus die Hände aufdrücken auf die Samariter, machen sie sich eins und die Samariter eins mit ihnen, indem sie das an sich geschehen lassen und sie erklären, wir gehören hundertprozentig zusammen. Und dann hat Gott geantwortet mit dem Heiligen Geist. Das bestätigt. Das war also gerade zur Verhinderung, dass ein Landeskirchentum entstanden wäre. Ja? Landeskirche der Juden, Landeskirche der Samariter. Ist also nicht Gott gewollt. Es sollte ganz klar die Einheit deutlich werden. Aber bei den Heiden, dort erlebte man, was in späterer Zeit eine allgemeine Norm wurde. Glaube und Empfang des Heiligen Geistes. Bei den Heiden war ja das Problem, dass die Juden dachten, Gott wird die kaum annehmen, akzeptieren. Denn das sind wirklich, die haben nun wirklich nichts zu tun mit uns. Die Samariter hatten ja noch wenigstens etwas israelitisches Blut in den Adern. Und wir haben ja gelesen in Apostelgeschichte 10, dass die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, die entsetzten sich, dass diese Römer den Heiligen Geist bekommen haben. Das ist für sie unglaublich. Das geht ja nicht, sowas. Also was besonders wichtig, dass es bei ihnen am allereinfachsten und am leichtesten ging, um sie zu überzeugen, dass Gott sie wirklich akzeptieren will. Und zwar so akzeptieren will, dass sie nicht zuerst ins Judentum übertreten mussten. Wären sie zuerst getauft worden, hätte man es interpretieren können, aha, das ist so eine Art Proselytentaufe. Die werden Juden und dann werden sie akzeptiert. Und darum war es ganz wichtig, ohne Taufe, ohne dass sie Juden wurden, wurden sie Christen. Das heißt, wurden sie Teil der Gemeinde Gottes. In Epheser 1, Vers 13 lesen wir, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist zur Erlösung des erworbenen Besitzes, zum Preis seiner Herrlichkeit. Paulus sagt den Ephesern, den Nichtjuden, ihr seid, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden. Nicht nachdem ihr getauft worden seid, nachdem ihr Handauflegung bekommen habt. Nein, nachdem ihr geglaubt, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Nun, die Frage ist, worauf soll man eine Lehre aufbauen? Ja, jetzt kann man das machen, was man am liebsten hat. Die einen am liebsten ist, wenn es zuerst eine Taufe gibt. Die anderen, sagen wir, Neuapostolen, wenn zuerst eine Handauflegung da ist, aber nicht nur sie. Und andere nichts von beidem. Nun, wir müssen beachten, die Apostelgeschichte ist ein Geschichtsbuch. Der Epheserbrief ist ein Lehrbuch. Wir haben ja heute Morgen diese siebenfache Einteilung der Bibel gesehen. Die Briefe sind der Teil, wo der Heilige Geist in die ganze Wahrheit leitet. Ein Geschichtsbuch berichtet uns, wie Gott an ganz bestimmten Momenten in der Heilsgeschichte gehandelt hat. Das heißt nun nicht, dass Gott immer gleich handelt. Gott ist zwar immer derselbe, er ändert sich nie, aber er handelt nicht immer gleich. Das sieht man durch das ganze Alte Testament hindurch. Gott hat immer wieder anders gehandelt. Er ist aber immer derselbe geblieben. Und können wir also nicht einfach so etwas herausgreifen und sagen, das ist das Allgemeingültige. Es könnte das Allgemeingültige sein, aber nicht unbedingt. Und darum müssen wir die Bestätigung haben aus einem Lehrbuch, wie zum Beispiel der Epheserbrief, dass das das Allgemeingültige ist. Nun, das erklärt die Situation bei den Samaritern. Und es zeigt uns auch, wie in den ersten Jahrzehnten der Christenheit Wert darauf gelegt wurde, auf Einheit. Wir sehen, die ersten Christen, Apostelgeschichte 4, waren ein Herz und eine Seele. Das haben wir noch nicht gelesen, das können wir kurz aufschlagen. 4, Vers 32. Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen wäre, sondern es war ihnen alles gemein. Ein Herz und eine Seele. Aber dann haben wir gesehen, wie es plötzlich doch Spannungen gab. In Kapitel 6 zwischen den griechischsprachigen, offeneren Juden, den Hellenisten, und den hebräischsprachigen oder hebräisch-aramäischsprachigen Inlandjuden, die eher sich abschlossen gegen andere. Wir haben gesehen, dieser Konflikt musste gelöst werden, durfte nicht irgendwie zu einer Trennung führen. Und jetzt kommt eine neue Gruppe dazu, die Samariter. Und das macht das Ganze noch komplizierter, denn da war wirklich eine Feindschaft. Und die werden auch so hineingeführt, indem wirklich durch Handauflegung die Einheit demonstriert wurde und Gott erst dann mit dem Heiligen Geist antwortete. Aber diese Linie müssen wir beachten, das wird uns noch weiter beschäftigen. Gott will die Einheit der Erlösten. Nicht nur örtlich, sondern auch überörtlich, wie hier. Und interessant ist, es hätte ja irgendeine der 12 Apostel kommen können. Es kommen aber Petrus und Johannes. Petrus spielte schon eine Schlüsselrolle am Pfingsttag. Er hat die große Pfingstrede gehalten, an der dann 3000 zum Glauben kamen. Da ging es um Juden. Jetzt haben wir die neue wichtige Etappe, Samaria. Und da spielt Petrus, zusammen mit Johannes, wieder eine Schlüsselrolle. Und dann die nächste Etappe, haben wir gesehen, ist mit Cornelius, wo die Römer dazukommen. Also die wirklich hundertprozentigen Nicht-Juden. Und wer hat dort gepredigt? Petrus. Also Petrus spielt Schlüsselrollen in allen Volksgruppen, die gewissermaßen neu dazukommen. Und damit wird eigentlich das Missionsprogramm wird darin repräsentiert, nämlich Jerusalem, Judäa, Juden, Samaria und dann bis ans Ende der Erde, das sind die Heiden. Jedes Mal ist es Petrus. Und das erklärt uns nun eine ganz schwierige Stelle in Matthäus 16, wo der Herr Jesus Petrus sagt, ich gebe dir die Schlüssel des Reiches der Himmel. Und da müssen wir daran denken, dass das Reich der Himmel eben nicht einfach das Himmelreich ist, so wie es in der Luther-Übersetzung heißt, und man meint dann, das sei der Himmel. Das Reich der Himmel ist nämlich auf Erden. Matthäus 16, Vers 18. In Vers 16 legt Petrus das Bekenntnis ab. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt der Herr in Vers 18, aber auch ich sage dir, dass du bist Petrus, griechisch Petros, ein Stein, und auf diese Petra, diesen Felsen, will ich meine Versammlung bauen. Und jetzt Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben, und was irgend du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was irgend du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Nun, Petrus ist nicht der Fels. Sonst würde der Herr gesagt haben, du bist Petros und auf diesen Petros will ich meine Gemeinde bauen. Er sagt aber, du bist Petros und auf diese Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Nun, im Vatikan steht es eben auf oben an der Kuppel, wo von innen hinaufschaut, steht der Vers in Lateinisch. Man hätte es besser auf Griechisch gelassen, dann hätte man den Betrug gleich erkannt. Das sind zwei verschiedene Ausdrücke. Petros ist nicht das gleiche wie Petra. Da besteht gerade eine Opposition. Die Grundlage der Gemeinde, der Kirche, der Versammlung ist Christus selbst. Darum heißt es in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Aber Petrus ist ein erster Stein dieses lebendigen Gebäudes der Gemeinde. Auf der Grundlage des Felsens, und das ist Christus. 1. Korinther 10, der Fels aber war der Christus. Und wir sehen, Petrus hat eine ganz besondere Rolle. Er bekommt die Schlüssel des Reiches der Himmel. Der Ausdruck, das Reich der Himmel, kommt nur im Matthäusevangelium vor. 32 Mal. Wenn man es vergleicht mit den anderen Evangelien, die Parallelen stellen, dann heißt es in den anderen Evangelien das Reich Gottes. Das hat mit dem Reich Gottes etwas zu tun. Himmel bei den Rabbinern war ein Name für den unaussprechlichen, also ein Ersatzname für den unaussprechlichen Namen Yahweh, der Name des Bundesgottes Israels. Sie sagten, um diesen Namen nicht irgendwie zu missbrauchen, haben sie andere Wörter genommen, wie zum Beispiel der Herr, Adonai, oder eben Shamayim, Himmel. Das Reich der Himmel, das ist nichts anderes als das Reich oder das Königreich Jahwes. Und wenn der Herr Jesus begonnen hat zu predigen, sagte er, das Reich der Himmel ist nahe gekommen, tut Buße. Das heißt, seine Herrschaft als Messias auf dieser Erde. Aber dann wurde er von der Masse des Volkes verworfen. Und in Matthäus 13 beginnt er dann, die Himmelreichsgleichnisse zu erzählen. Und spricht über den Acker, den vierfältigen Acker, wo jetzt der Same des Wortes ausgestreut wird. Und im gleichen Kapitel wird erklärt, der Acker ist die Welt. Das heißt, jetzt geht das Wort Gottes, der Same des Wortes Gottes, geht nun nicht mehr nur zu Israel, sondern in die ganze Welt. Das Reich der Himmel, das Reich Gottes, nimmt eine neue Form an. In Matthäus 25 sagt der Herr, das Reich Gottes ist gleich einem hochgeborenen Mann, der wegging für eine Zeit und seinen Knechten einen Auftrag gibt zu handeln, bis er dann wiederkommt. Das Reich der Himmel ist also heute die Zeit, wo die Jünger Jesu ihm dienen, aber wo der König selber abwesend ist, bis er dann wiederkommt. Und so haben wir also gewissermaßen zwischen der Auffahrt vom Ölberg, Apostelgeschichte 1, und der Wiederkunft Christi auf dem Ölberg, haben wir heute Morgen das behandelt, dazwischen haben wir das Reich der Himmel in der Form, wo der Messias abwesend ist, aber die Knechte auf der Erde handeln. Da gibt es gute und schlechte Knechte, wie man sieht aus Matthäus 25. Es gibt 5 törichte und 5 kluge Jungfrauen im Reich der Himmel. Also es ist der Bereich, das Reich der Himmel, der Bereich der Christenheit, kann man sagen. Und da hat Petrus eine Schlüsselfunktion. Er musste nämlich jeder Volksgruppe separat quasi den Zugang in das Reich der Himmel öffnen. Apostelgeschichte 2, den Juden. Apostelgeschichte 8, den Samaritern. Apostelgeschichte 10, den Heiden. Und dann verschwindet dann Petrus von der Bildfläche. Und Apostelgeschichte 13 bis 28 übernimmt Paulus eine Schlüsselrolle in der Ausbreitung des Evangeliums unter den Heiden. Also, plötzlich bekommt vieles harmonische Bedeutung. Und wir sehen dort übrigens auch gleich, was es bedeutet, binden auf Erden und lösen auf Erden. In Apostelgeschichte 8 haben wir jetzt gerade gelesen, wie die Samariter den Heiligen Geist bekommen haben. Und dann liest man von einem ganz speziellen Mann. 8, Vers 18. Als aber Simon sah, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, bot er ihnen Geld an und sagte, gebt auch mir diese Gewalt, auf dass, wem irgend ich die Hände auflege, er den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du gemeint hast, dass die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Los an dieser Sache. Denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. Tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben werde. Denn ich sehe, dass du in Galle der Bitterkeit und in Banden der Ungerechtigkeit bist. Simon aber antwortete und sprach, bittet ihr für mich den Herrn, damit nichts über mich komme von dem, was ihr gesagt habt. Nun, der Ausdruck binden und lösen ist ein bekannter Ausdruck im rabbinischen Hebräisch. Jemanden binden, das heißt, auf jemanden einen Fluch legen. Zum Beispiel, wenn jemand eine schwere Sünde begangen hatte und er aus der Synagoge ausgeschlossen wurde. Dann hat man ihn quasi gebunden. Wenn er umgekehrt ist und Buße getan hat, wieder aufgenommen wurde in die Gemeinschaft der Synagoge, dann wurde gelöst. Und jetzt haben wir genau hier ein Beispiel, wo Petrus bindet, in apostolischer Gewalt, nämlich dieser Simon. Und er bindet ihn gewissermaßen, indem er die ganze Schuld auf ihm lässt und ihn ganz klar deklariert, du bist nicht frei von dieser Schuld, du musst zuerst Buße tun. Dieser Simon spielt eine ganz wichtige Rolle in der Kirchengeschichte. Denn die Zeugnisse der alten Kirche sagen, dass Simon eigentlich eine Schlüsselrolle gespielt hat in der Bewegung der Gnosis. Das war die schlimmste Irrlehrerbewegung im 1., 2., 3. Jahrhundert auf das Christentum. Die Irrlehrer der Gnosis, die zum Beispiel leugneten, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, als wirklicher Mensch. Seine Gottheit geleugnet und so weiter. Und das war eine der größten Gefahren der Christen überhaupt. Übrigens sind das Johannesevangelium und 1. und 2. Johannesbrief sind spezielle Kampfschriften gegen die Irrlehrer der Gnosis. Und dieser Simon hat also hier eine Schlüsselrolle gespielt. Der war getauft, aber nicht bekehrt. Und hat sich so quasi gewissermaßen eingeschlichen und größtes Verderben gebracht. Das so nebenbei, das ist Kirchengeschichte. Aber was wir hier sehen, die Schlüsselgewalt von Petrus und wie er bindet und löst in apostolischer Gewalt. Gut, also wir sind weitergekommen. Nach diesem nächsten Schritt eben mit Samaria haben wir gesehen, bringt Lukas drei Bekehrungsporträts. Ein Hamit, der Äthiopier, der Kämmerer von Äthiopien, ein Semit, Saulus, und ein Japhetit, Cornelius, der Hauptmann, werden Christen. Um zu zeigen, das Evangelium geht jetzt zu allen Völkern, Stämmen und Sprachen. Aber jetzt müssen wir schauen, nach der Bekehrungsgeschichte des Äthiopiers und des Saulus haben wir ganz ausführlich von Kapitel 10 bis 11, Vers 18, die Sache mit den Heiden, wie die aufgenommen werden. Und das ist diese Geschichte, wo Petrus eben wieder eine Schlüsselrolle spielte. Er war an einem Ort in Joppe, also bei Tel Aviv, und dann hatte er eine Vision. Er sieht den Himmel geöffnet und da kommt ein Tuch herunter mit allen Arten von Tieren auf der Erde. Und er hört eine Stimme aus dem Himmel: Schlachte diese Tiere und iss. Das Ganze war so um die Mittagszeit. Also da, wo es unter dem Herzen knurrt. Und was sagt Petrus? Apostelgeschichte 10, Vers 13. Und eine Stimme geschah zu ihm: Stehe auf, Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach: Keineswegs, Herr, denn niemals habe ich irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Also Gott sagt: Iss etwas, was nicht koscher ist. Und Petrus sagt: Nein, nein, ich habe noch nie etwas Unkoscheres gegessen in meinem Leben. Also da sieht man, wie tief das sitzt. Wenn Gott sagt, jetzt ändere ich etwas, er kann es nicht ändern. Und dann geschieht das aber wieder. Vers 15. Und wiederum geschah eine Stimme zum zweiten Mal zu ihm: Was Gott gereinigt hat, mache du nicht unrein. Dies aber geschah dreimal und das Gefäß wurde alsbald hinaufgenommen in den Himmel. Als aber Petrus bei sich selbst in Verlegenheit war, was doch das Gesicht sein möchte, das er gesehen hatte, siehe, da standen die Männer, welche von Cornelius gesandt waren und Simons Haus erfragt hatten vor dem Tore. Jetzt kommt eine Gesandtschaft von Cornelius, die wollen Petrus einladen, dass er zu ihnen nach Hause käme, um ihnen zu predigen. Und da hat er diese Vision. Und das war wirklich eine schwere Entscheidung für Petrus, denn das war damals absolut undenkbar, dass ein Jude aus Israel zu Nichtjuden nach Hause geht. Aber Petrus überwindet sich und geht. Und schauen wir mal, was er dann sagt im Haus von Cornelius, 10, Vers 28. Und er sprach zu ihnen: Ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu heißen. Nun, er hat verstanden, diese Vision bedeutet, alle diese Tiere von allen Arten, es gibt reine und unreine, diese Unterscheidung soll jetzt aufgehoben werden. Und das bedeutet, die reinen Tiere stellen da Juden. Die unreinen Tiere stellen da Heiden. Und jetzt sagt Gott, jetzt hebe ich diese Unterscheidung auf. Petrus, du kannst essen. Von diesem und diesem. Und jetzt verstand er, aha. Und das bedeutet letztlich, jetzt kann ich auch zu einem Heiden nach Hause gehen. Aber das war schwierig. Ihr wisst, wie unerlaubt es ist für einen jüdischen Mann. Und er versteht aber, in Vers 34 heißt es: Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ist ihm angenehm. Er versteht also, was diese Vision bedeutete. Das war nicht so einfach, jetzt hat man eine Vision gehabt, oder? Und jetzt, oder eine Vision, jetzt weiß er, wo das Bleistift ist, das verloren, oder? Gott hat ihm das gezeigt. Das war nicht so etwas Nebensächliches. Das war wirklich ein Schlüsselereignis in der Heilsgeschichte, dass ein Petrus verstehen kann, es kommt eine Änderung, wir können effektiv jetzt auch zu Heiden nach Hause gehen. Aber das war schwierig für ihn. Man fragt sich manchmal, was haben sich die Apostel überlegt auf dem Ölberg, als der Herr das Vier-Punkte-Programm vorstellte? Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an das Ende der Erde. Ja, wie soll das gehen? Man geht zu den Indianern, da muss man auch irgendwann mal was essen. Wie soll man, oder sagen wir, gehen wir nach Afrika, das ist ein bisschen näher von Jerusalem, gehen wir nach Afrika, was sollen wir dann essen? Wie soll man überhaupt diese Weltmission realisieren? Also das haben sie sich alles noch nicht so konkret und praktisch überlegt. Das musste Schritt für Schritt geklärt werden. Nun, Petrus hat es dann nach innerem Ringen über sich gebracht. Er sagt Gott nein. Und Gott sagt dreimal, ja, ist. Und da geht er. Aber wir haben gesehen, schon in Kapitel 10, Vers 45, wie die Juden, die gläubigen Juden, die mit ihm gekommen waren, wie die entsetzt waren, als dann der Heilige Geist über die Römer kam. Und die Sache wird jetzt noch viel besser. Kapitel 11. Die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hätten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten, du bist zu Männern eingekehrt, die Vorhaut haben, und hast mit ihnen gegessen. Also, jetzt haben wir so ein großartiges Ereignis hier bei Cornelius gehabt. Und Menschen sind zum Glauben gekommen an Christus, sind getauft worden, haben den Heiligen Geist bekommen und jetzt geht nach Jerusalem. Da, wo ja alles angefangen hat, die ganze Weltmission. Und jetzt sollte man erwarten, die sagen, du, wir haben gehört, was da geschehen ist. Das ist wunderbar. Wir haben wirklich Freudentränen geweint. Es heißt nur, die hörten, dass die Nation das Wort Gottes angenommen hätten. Dann kommt er rauf und dann gibt es Streit. Was ist das Problem? Du bist zu Nichtjuden heimgegangen, hast mit ihnen gegessen. Wer hat denn das erzählt, dass er gegessen hat? Wird er nicht mal davon berichtet, dass er was gegessen hat. Gut, aber das war alles schon klar. Du warst dort und du hast gegessen. Und jetzt, was macht ein Mann, der von Natur aus explosiv ist? Wie Petrus. Vers 4. Petrus aber fing an und setzte es ihnen der Reihe nach auseinander und sprach. Ich war in der Stadt Joppe im Gebet. Und so weiter. Er hat alles schön der Reihenfolge nach erzählt. Und das macht deutlich, dass er nicht explodiert ist. Denn dann kann man nicht mehr der Reihenfolge nach die Dinge erzählen. Er ist also ruhig geblieben. Er hat gewusst, der Kampf wird kommen. Hatte auch Zeit, sich dazu überlegen, wie werde ich das tun. War also innerlich vorbereitet. Und er kann das alles erzählen, genau wie der Herr ihn geführt hatte. Und jetzt schauen wir mal das Gewaltige. In Vers 17. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich vermocht hätte, Gott zu wehren? Interessant, ich habe mir das speziell angestrichen, dass er da einen Fragesatz stellt. Er hat nicht gesagt, die haben die gleiche Gabe bekommen wie wir, also ist es ganz klar so und so. Er hat es in Frageform gestellt. Damit, und das ist so eine Finesse zum Beispiel. Man muss gar nicht immer alles so sagen, so und so und so ist es. Das ist mal in Frageform. Und dann muss der Zuhörer sich überlegen. Ja, also wer war Petrus dann, um nicht so zu handeln? Die Taufe verwehren? Muss man selber studieren. Also sehr taktvoll, auch wie er spricht. Und dann Vers 18, als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich. Und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen oder den Heiden die Buße gegeben zum Leben. Doch wirklich ganz eindrücklich ein Beispiel von Takt. Er erzählt es ruhig der Reihe nach und gewinnend und die beruhigen sich alle. Aha, dann ist das so. Und nicht nur beruhigen, sondern sie verherrlichen sogar Gott. Also wir sehen, welche gewaltigen Bremsen es da zu überwinden gab. Das haben wir noch nie gemacht. Das haben wir immer so gemacht. Und jetzt denkt man, ja, also jetzt ist sicher, die Hauptbürde ist nun überwunden. Aber die weitere Geschichte zeigt uns, das Problem blieb noch lange, lange weiter bestehen. Das war jetzt für einige war jetzt das klar. Das war noch lange nicht für alle klar. Aber jetzt kommt ein ganz Entscheidendes in der Fortsetzung. 11, Vers 19. Die nun zerstreut waren, durch die Drangsal, welche wegen Stephanus entstanden war. Merken wir, nach dem Einschub der drei Porträts mit den Söhnen Noahs, die zum Glauben kommen, wird jetzt wieder zurückgegriffen auf 8, Vers 4. Das Ganze war eigentlich ein Einschub. Wir haben doch in Kapitel 8, Vers 1, da entsteht die Versammlung, entsteht die Verfolgung gegen die Gemeinde, die Versammlung. Sie werden zerstreut nach Judäa, Samaria. Vers 4. Sie verkündigen überall das Wort Gottes. Und jetzt kommt als Einschub die ganze Sache mit Samaria und den drei Söhnen Noahs. Und jetzt hier, 11 Vers 9, setzt direkt wieder dort an bei den Zerstreuten. Merkt man das? Wie der Anschluss hier direkt ist. Jetzt kommt wieder die Geschichte auf mit den Zerstreuten durch die Drangsal, welche wegen Stephanus entstanden war. Zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochien. Ah, aber schon ein Fortschritt. In Kapitel 8 waren sie noch in Judäa, Samaria. Jetzt sind sie schon in Phönizien oben, im Libanon. Phönizien ist Libanon. Und noch weiter. Übers Meer, bereits nach Zypern hinüber. Und nach Antiochien. Wo ist Antiochien? In Syrien. Heute ist es in der Türkei. Das ist, weil Atatürk im letzten Moment hat er dann noch Antiochien rübergeschnappt. Und darum ist es, diese eigentlich syrische Stadt ist heute in der Südtürkei. Aber das ist auch ganz oben in Syrien. Bis dort hinauf sind sie gekommen. Aber jetzt erzählt Lukas uns weiter. Und redeten zu niemandem das Wort als allein zu Juden. Toll. Die sind also von Programmpunkt 2 und 3 eigentlich schon zu 4 geschritten. Judäa, Samaria ist schon zu den Heiden in Richtung Ende der Welt. Also mal bis zur Türkei sind sie gekommen. Aber was haben die Schlaumeier gemacht? Den Missionsauftrag erfüllen, indem man den Juden bis ans Ende der Welt das Evangelium bringt. Den Heiden haben sie gar schlicht einfach nichts erzählt. Und dann gibt es ein paar Progressive, Vers 20. Es waren aber unter ihnen etliche Männer von Zypern und Kyrene, welche, als sie nach Antiochien kamen, auch zu den Griechen redeten, indem sie das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündigten. Wow, was machen die da? Einige unter ihnen haben plötzlich eine ganz andere Idee. Ich muss erklären, der Ausdruck Griechen im Neuen Testament bezeichnet speziell griechischsprachige Menschen, die zum Römischen Reich gehören. Also nicht nur, dass im Prinzip alle römischen Bürger, denn man sprach Griechisch fast im ganzen Reich, außer in Spanien, das war nur Latein. Und so war der Ausdruck Grieche gewissermaßen gleichzusetzen mit Römer. Nicht zu verwechseln mit Hellenisten. Kapitel 6 haben wir gesehen, Hellenisten sind griechischsprachige Juden. Griechen sind Römer, die Griechisch sprechen. Jetzt haben sie plötzlich begonnen, zu denen zu predigen. Ohne Rücksprache, bei den Aposteln und so. Ja gut, sie konnten sich eben auf den Auftrag des Herrn berufen. Sie waren also direkt dem Herrn in ihrem Dienst verantwortlich. Wichtiges Prinzip. Jetzt aber weiter, Vers 21. Und des Herrn Hand war mit ihnen, und eine große Zahl glaubte und bekehrte sich zu dem Herrn. Jetzt erleben sie eine Erweckung in Antiochia. Der Herr hat es einfach bestätigt. Dort. Und jetzt, was geschieht, Vers 22? Es kam aber die Rede von ihnen zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war. Das kommt wie ein Refrain. Und wir sehen schon, bei Samaria war das. Plötzlich hört man das in Jerusalem. Bei Cornelius war das. Plötzlich hört man das in Jerusalem. Jetzt geschieht das in Antiochia. Plötzlich hört man das in Jerusalem. Und was machen die? und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Eine Bibelstudienempfehlung. Man nimmt eine Konkordanz und sucht alle Stellen mit Barnabas auf. So bekommt man eine Biografie von Barnabas. Das ist ein ganz wunderbarer Mann. Immer wenn es schwierig wird, kommt Barnabas auf den Plan. Ja, ich will ganz kurz erklären, wer Barnabas ist, weil er ist dann wichtig für die erste Missionsreise. In Kapitel 4, Vers 36 wird er zum ersten Mal erwähnt. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas zubenannt wurde, was verdolmetscht heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprier von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es nieder zu den Füßen der Apostel. Also, das war ein Auslandjude, und zwar genauer gesagt ein Levit. Und zwei Kennzeichen. Man gab ihm den Namen Barnabas, Sohn des Trostes, weil er offensichtlich gut anderen Menschen Mut zusprechen konnte. Zweitens, es war ein Mann, der nicht am Geld klebte. Zwei Punkte. Dann, nach der Bekehrungsgeschichte von Saulus, der hat sich ja in Damaskus bekehrt, dann ist er drei Jahre vergangen, bis er dann aus Arabien zurückgekehrt ist, wieder nach Damaskus. Und dann kommt er zum ersten Mal nach Jerusalem, nach seiner Bekehrung. 3 Jahre später erst. Apostelgeschichte 9, Vers 26. Als er aber nach Jerusalem gekommen war, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen. Und alle fürchteten sich vor ihm, da sie nicht glaubten, dass er ein Jünger sei. Der griechische Text braucht eine Zeitform, versuchte er sich anzuschließen, eine Zeitform, die ein Durativ ist. Das bedeutet, er versuchte sich immer wieder anzuschließen. Der hat also mehrmals versucht, in der Gemeinde in Jerusalem zugelassen zu werden, in die Gemeinschaft. Die haben es nicht gemacht. Die dachten, das sind Spionen. Und dann heißt es, Barnabas aber nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen habe. Und da ist alles klar und er wird voll aufgenommen. Heißt einfach Barnabas aber. Und der hat nicht noch gewartet, er hat gedacht, wenn er es wirklich ernst meint, dann kommt er nochmals. Wenn der Herr ihn wirklich hierher führt, dann wird er ihn nochmals hierher führen. Nein, Barnabas aber nahm ihn, brachte ihn. Legt Zeugnis ab, der Mann ist echt bekehrt. Und aufgrund dieses Zeugnisses wird er empfangen. Und jetzt wieder ein Problem. Es entsteht eine Gemeinde aus Heiden in Antiochia. Und das ist gefährlich. Was wissen die schon von der Bibel? Die Juden, die haben von Kind auf, schon als Klein, haben sie immer Torahstunden gehabt, jeden Sabbat. Und vielleicht noch viel mehr dazu. Die kennen wenigstens das Alte Testament, die haben eine Basis. Und jetzt kommen die zum Glauben, die wollen eine Gemeinde anfangen. Die kommen überhaupt nicht raus. Also das ist doch ganz gefährlich. Wie könnte sich das entwickeln? Das könnte ein Chaos geben, schließlich. Die werden da ihre Ideen entwickeln und ausbreiten. Das wird nur Probleme geben. Und ich kann voll zustimmen, diese Überlegungen sind doch effektiv berechtigt. Wie soll das weitergehen? In der Entwicklung der Gemeinde. Dann schickt man Barnabas. Das Beste. Und jetzt schauen wir mal, wie der reagiert. Vers 22. 11, 22. Und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Welcher, als er hingekommen war und die Probleme sah, die Gnade Gottes sah. Das ist etwas, was der Herr gewirkt hat. Und zweitens heißt es nicht und hatte seine Bedenken, sondern sich freute. Aber dann heißt es drittens und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Er wusste schon um die Probleme. Aber weißt, das Einzige ist, ihr müsst wirklich eine Entscheidung des Herzens fällen, dass ihr nur mit dem Herrn leben wollt. Und dann funktioniert es. Er war eben ein Sohn des Trostes, da konnte sie ermahnen, indem er ihnen Mut machte. Und Lukas erklärt uns weiter, warum er das konnte. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Ein guter Mann, der kann auch die guten Sachen sehen bei den anderen. Das ist ein guter Mann. Das ist nicht der, der immer nur das Schlechte sieht bei den anderen. Aber trotzdem sieht er, wo die Probleme liegen. Und er war voll Heiligen Geistes und voll Glauben. Eben Vertrauen, dass der Herr auch weiterführen kann, auch wenn es jetzt schwierig wird. Und dann heißt es, und eine zahlreiche Menge wurde dem Herrn hinzugetan. Er war also keine Bremse. Und dann geht er plötzlich nach Tarsus. Was hat er vor? Will er baden gehen? Da am türkischen Strand? Nein. Er zog aber aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Saulus war in der Zwischenzeit, nachdem er in Jerusalem war und man ihn dort umbringen wollte, ging er nach Tarsus, in die Heimatstadt, um dort ein Zeugnis zu sein, wo er als Kind aufgewachsen war. Und jetzt Barnabas ist in Antiochia, jetzt eine schwierige neue Situation. Wie mache ich's? Ich hole Saulus. Das ist der ideale Mann für diese Arbeit. Er hat das bereits erkannt, seine Berufung im Blick auf die Heiden. Und Saulus war ideal, weil er war ein Hellenist, stammt nämlich aus dem Ausland, aber ist hebräisch voll indoktriniert worden bei Gamaliel. Oder? Er war ja Schüler von Gamaliel. Das heißt, er hat beide Tendenzen. Die Tendenzen der Hellenisten und der Hebräer, die kennt er durch und durch. Das heißt, er weiß, wo es gilt, offen zu sein. Er weiß, wo es gilt, sich abzuschirmen. Das ist der ideale Mann. Den holt er und das geht schön weiter. Und als er ihn gefunden hatte, also es ging noch eine Zeit, bis er wusste, wo er ist, brachte er ihn nach Antiochien. Es geschah ihnen aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Also ein Jahr intensives Studium mit diesen Gläubigen, dass sie fundiert werden. Und darum hat er auch Saulus geholt, selber auch da gewirkt. Ein Jahr, das erinnert uns wieder an das Jahr bis zur Steinigung von Stephanus. Und nachher sehen wir dann, wie Paulus dann weggeht von dieser Gemeinde aus auf die erste Missionsreise. So, sollten wir aber auch wieder mal Pause machen. Das ist gut, wenn wir eine Viertelstunde machen. Wir sind in Apostelgeschichte 11 stehen geblieben und haben gesehen, wie dramatisch die Weltmission sich ausbreitet und welche Schwierigkeiten und Bremsen zu überwinden waren. Wir sind also gekommen bis zur Gründung der Gemeinde aus den Nationen, den Heiden, in Antiochia und haben gesehen, wie diese Gemeinde ein Jahr lang durch den Dienst von Barnabas und Saulus gefestigt und gegründet worden ist. Dann kommt diese Ankündigung einer Hungersnot durch Agabus, einen Propheten aus Jerusalem. Ich habe das etwas behandelt unter archäologische und geschichtliche Streiflichter. Es wird dort erklärt, dass in 1128, dass diese Hungersnot auch tatsächlich eingetreten ist, über den Erdkreis gekommen ist. Erdkreis, Oikumene, ist ein Ausdruck, der in der Bibel speziell das Römische Reich bezeichnet. Und das sei eingetroffen unter Kaiser Claudius. Nun, wir wissen darüber etwas aus der Geschichte. Ich habe das hier aufgeführt. Die Hungersnot hat in Israel begonnen. Und zwar in den Jahren 47, 48. Und dann wanderte sie weiter nach Griechenland, 48, 49. Und schließlich erreichte es Italien in den Jahren 50, 51. Das war so eine sehr entscheidende Katastrophe, kann man sagen, damals im Römischen Reich. Aber durch diese Ankündigung von Agabus hat man sich dann daran gemacht, Hilfsleistung zu bringen den Armen in Judäa. Und wir lesen dazu 11:29. Sie beschlossen aber, je nachdem einer der Jünger begütert war, ein jeder von ihnen zur Hilfsleistung den Brüdern zu senden, die in Judäa wohnten. Eben dort hat ja die Hungersnot begonnen. Was sie auch taten, indem sie es an die Ältesten sandten durch die Hand des Barnabas und Saulus. Eine sehr delikate Sache. Es geht hier um Geldtransport. Und das muss absolut sauber sein in der Gemeinde. Wenn es da Skandale gibt, dann ist das katastrophal. Und darum hat man diese Aufgabe nicht irgendjemandem anvertraut, sondern Barnabas macht das, zusammen mit Saulus. Wieder der Mann, der immer in kritischen Situationen guten Rat weiß, ausgeglichen, ein guter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Die gehen also nach Judäa mit dieser Hilfssendung. Und dann kommt dieses Kapitel 12 mit der Befreiung von Petrus aus dem Gefängnis. Das haben wir heute Morgen schon behandelt, weshalb das heilsgeschichtlich sehr wichtig war und zeigte, wie das Königreich Juda unter diesem jüdischen Herodes, Agrippa dem I., wie Gott das eigentlich zur Seite stellt und entlarvt. Vom Judentum aus gesehen waren diese ersten jüdischen Christen eben Irrlehrer. Die glaubten an drei Personen in der Gottheit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das konnten sie gut abtun. Das sei quasi ein Verstoß gegen den einen Gott, geoffenbart im Alten Testament. Aber am letzten Bibelstudientag haben wir ja das Thema der Trinität und auch der Geschichte dieser Lehre in der alten Kirche behandelt und gesehen, wie man das selbst aus dem Alten Testament ganz deutlich belegen kann. Es gibt einen Gott, aber es sind drei voneinander unterschiedene Personen. Und nun hier wird durch diese Befreiung, diese außergewöhnliche Befreiung von Petrus, wird deutlich gemacht, dass dieser Entscheid von Herodes nichtig ist und Gott seinen Weg geht mit diesem Volk von Gläubigen aus den Juden. Nach diesem Einschub kommt dann Kapitel 12, Vers 24, die Bemerkung, das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen auch Johannes mit, der Markus zubenannt war. Also die Hilfssendung ist erfüllt worden. Und jetzt kommen sie zurück und nehmen noch ein Mitbringsel aus Jerusalem mit. Johannes Markus, der Schreiber des Markus-Evangeliums. Und jetzt gehen wir zur ersten Missionsreise von Paulus. Es waren aber in Antiochien in der dortigen Versammlung Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu welchem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Jetzt sehen wir, wie genau diese Gemeinde in Antiochia wird zur strategischen Ausgangslage für die Heidenmission. Nicht Jerusalem. Und was wir deutlich sehen in diesen ersten 12 Kapiteln ist, Jerusalem verliert seine Zentralposition die es im Judentum hatte. Wir haben immer gesehen, immer wieder kam wie ein Tröpfchen, da kam es zu den Ohren von denen in Jerusalem. Also Jerusalem hatte in dem Sinn eine Zentralposition und die verlor es. Und darum war es sehr wichtig, dass Paulus nicht von Jerusalem dann ausging, sondern von Antiochien. Um deutlich zu machen, im Christentum haben wir nicht eine Stadt, die gewissermaßen die Zentrale der Christenheit ist. Interessant, in der Apostelgeschichte sehen wir ja die ganze Bewegung von Jerusalem nach Rom. In der Geschichte der Kirche hat man dann das Zentrum von Jerusalem nach Rom verschoben. Aber Rom war der Ort, wo Paulus als Gefangener hinkam und wo er schließlich dann auch geköpft worden ist. Und aus diesem Ort wollte man später das Zentrum machen. Aber das wird also schon deutlich gemacht, das ist nicht mehr die Zentrale. Schon der Herr hatte das zu der samaritischen Frau gesagt in Johannes 4. Sie sagte, oh, du bist ein Prophet, jetzt kann ich endlich fragen. Wo muss man anbeten? Ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, unsere Väter haben auf diesem Berg, dem Gerizim, angebetet. Und der Herr sagt, es kommt die Stunde und ist jetzt. Ja, die wahrhaftigen Anbeter, den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Und er erklärt, es ist nicht mehr an diesem Ort oder an jenem Ort, sondern einfach da, wo die wahrhaftigen Anbeter in Geist und Wahrheit anbeten. Der Vater selbst sucht solche als seine Anbeter. Und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Da macht der Herr schon deutlich, das ist alles vorbei. Es kommt eine ganz neue Zeit, wo es nicht mehr eine geografische Zentrale gibt. Darum also dieser Wechsel, jetzt nicht Jerusalem, sondern Antiochien wird Ausgangslage, ist ganz entscheidend. Und zwar ein Ort, der damals eher verachtet war. Weil man dachte ja, Antiochien, das ist ein gefährlicher Ort, das ist nicht so gut, das sind alles Jungbekehrte, die gar keinen Hintergrund haben. Gerade diesen Ort wählt Gott, damit man nicht auf die Idee kommen kann, das ist jetzt wieder eine neue Zentrale. Jetzt sehen wir, wie die Aussendung geschieht von Barnabas und Paulus. Wer hat ausgesandt? Und man könnte spontan sagen, ja, die Gemeinde in Antiochien hat ausgesandt. Aber es stimmt nicht. In Vers 4 heißt es nämlich, sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia. Also nicht die Gemeinde sendet aus, der Heilige Geist sendet aus. Ganz wichtig. Aber die Gemeinde hat es bestätigt und darum haben sie ihnen auch die Hände aufgelegt, in Vers 3. Nicht einfach so, weil man so gerne einfach Hände auflegt, sondern wieder ganz entscheidend. Es ging darum, dass die ganze Gemeinde zeigt, wir stehen voll hinter dieser Aufgabe, die ihr jetzt ausführt im Auftrag des Heiligen Geistes. Es ist also der Herr, der aussendet, aber die Gemeinde stellt sich dahinter und identifiziert sich mit dieser Aufgabe. Nun, die erste Station ist, sie gehen nach Seleucia und dann nach Zypern. Können wir vielleicht die erste Karte mal anschauen?
Wie haben Sie das so genau erkannt, dass der Heilige Geist ausgesandt hat?
Es wird ja gesagt, der Heilige Geist sprach. Vers 2, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus. Es wird also nicht gesagt, wie der Heilige Geist gesprochen hat. Wir können nur mutmaßen, aber die Mutmaßung ist eigentlich sehr naheliegend, dass, weil vorhin gerade betont wird, dass in dieser Versammlung Propheten und Lehrer waren. Vers 1. Also können wir das mit gutem Recht als naheliegend auffassen, ein Prophet hat diesen klaren Befehl geäußert. Also, die Reise ging von Antiochia aus nach Zypern, Salamis und Paphos. Salamis, da wird einfach gesagt, sie haben in der Synagoge gepredigt. Vers 5 erklärt noch, sie haben Johannes Markus mitgenommen. Der war also beim Auftrag nicht erwähnt. Es hieß in Vers 2 nur, sondern mir Barnabas und Saulus zum Werk aus. Und da haben sie noch Markus mitgenommen, Johannes Markus mit vollem Namen. Dann kommen sie nach Paphos und eine ganz interessante Geschichte. Fanden sie einen gewissen Mann, einen Magier, einen falschen Propheten, einen Juden mit Namen Bar-Jesus, der bei dem Prokonsul Sergius Paulus war, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus herbei und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Elimas aber, der Zauberer, denn so wird sein Name verdolmetscht, widerstand ihnen und versuchte, den Prokonsul von dem Glauben abwendig zu machen. Saulus aber, der auch Paulus heißt. Übrigens, das erste Mal kommt jetzt der Wechsel. Saulus, der auch Paulus heißt. Und nachher heißt er dann immer Paulus. Saulus, der auch Paulus heißt, wurde erfüllt mit Heiligem Geist, blickte unverwandt auf ihn hin und sprach, O, du voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir, und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und alsbald fiel Dunkel und Finsternis auf ihn, und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Dann, als der Prokonsul sah, was geschehen war, glaubte er, erstaunt über die Lehre des Herrn. Wir sehen, Lukas wählt immer aus. Er hat geschrieben, wie sie nach Salamis gekommen sind, aber da wird nur in einem Satz darüber berichtet. Und plötzlich diese Geschichte ganz ausführlich, am Anfang der Missionsreisen. Ich habe unter dem Titel, das ist Seite 2, typologisch wichtige Abschnitte, sieht man das? Kapitel 13, 4 bis 12. Da haben wir, habe ich geschrieben, Illustration von Römer 9 bis 11. Dort haben wir das Verhältnis von Israel und den Heiden in der heutigen Zeit beschrieben. Römer 9 bis 11 erklärt uns nämlich, Israel als Nation ist für eine Zeit auf die Wartebank gestellt. Und diese Zeit ist die große Chance für die heidnischen Völker, um das Evangelium anzunehmen. Israel ist für eine Zeit zum Teil blind. Also Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Nur zum Teil, nicht ganz. Aber Römer 9 bis 11 zeigt uns, Israel wird in der Zukunft als Nation sehend gemacht werden. Und genau die Situation haben wir hier. Der Jude versucht, den Heiden zu hindern, das Evangelium anzunehmen. Und dann kommt als Gericht über ihn die Verblendung. Aber Paulus sagt ganz ausdrücklich, du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Diese Blindheit war zeitlich begrenzt. Und als der Heide, der Prokonsul, das alles sah, glaubte er und staunte über die Lehre des Herrn. Also diese Geschichte hat einen Doppelsinn. In gewissem Sinn zeigt sie, die große Chance der Völker ist jetzt da, während Israel zum Teil blind ist, aber nur für eine gewisse Zeit. Dann als nächstes geht Paulus nach Antiochien in Pisidien. Aber er muss durch das schwierige Gebiet hindurch von Pamphylien, Vers 13. Und da heißt es, Johannes aber sonderte sich von ihnen ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Das ist eine sehr unwirtliche Gegend, Pamphylien. Und da wird es irgendwie für Johannes Markus zu viel und er geht wieder auf, hört auf. In Antiochien wird eine ausführliche Predigt beschrieben in einer Synagoge. Und auch das ist wieder sehr typisch. Jetzt haben wir hier zum ersten Mal eine Predigt des Apostels Paulus beschrieben. Wie hat er den Juden das Evangelium gepredigt? Wenn man auszählt, von diesen 26 Versen sind 15 eigentlich Anführungen aus dem Alten Testament. Unglaublich, also dieser Prozentsatz. Seine Predigt ist ganz klar auf das Wort Gottes gegründet. Und ganz klar die Bibel im Zentrum. Und zwar ist die Art der Predigt ganz ähnlich wie bei Stephanus. Er erzählt einfach die ganze Heilsgeschichte, indem er beginnt vorne bei Israel, Auszug aus Ägypten, Wüstenwanderung, die Zeit der Richter, der Könige und so weiter, bis er dann schließlich kommt auf den Höhepunkt mit dem Erscheinen des Messias. Das macht Stephanus genau gleich. Also einfach die Heilsgeschichte erzählen, die klar machen und so kann man zeigen die Bedeutung des Herrn Jesus als Erlöser. Aber dann gibt es in dieser Synagoge zuerst großes Interesse. Dann wird, sagt man, ihr müsst am nächsten Sabbat nochmals predigen. Und da kommt fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Wir lesen 13,44. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmenge sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde. Widersprechend und lästernd. Paulus aber und Barnabas gebrauchten Freimütigkeiten, sprachen: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßet und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn also hat uns der Herr geboten. Jetzt kommt ein Zitat aus Jesaja 49, Vers 6, wo Gott zum Messias sagt: Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, auf dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn, und es glaubten so viele, ihr zum ewigen Leben verordnet waren. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Die Juden aber erregten die anbetenden vornehmen Frauen und die Ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung wider Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihren Grenzen. Hier sehen wir also genau das noch einmal, was in Paphos geschehen ist. Die Masse der Juden lehnt ab und die Heiden, die kommen voll Freude, nehmen sie das Wort Gottes an. Nächste Station, wir kommen nach Ikonium. Lystra und Derbe. Dieses Gebiet ist das Gebiet von Südgalatien. Und es ist ganz wichtig, ich habe das auf Blatt 1 geschrieben, bei charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten. Im Gegensatz zu Paulus, der in seinen Briefen immer Provinznamen gebraucht, werden in der Apostelgeschichte vor allem Gebietsnamen als geografische Bezeichnungen verwendet. Das muss man sich gut merken, wenn man die Briefe von Paulus vergleicht mit der Apostelgeschichte. Der eine spricht immer mit Provinznamen und der andere meistens Gebietsnamen. Und dann realisiert man nicht immer, dass sie von einem gleichen Gebiet sprechen. Also, hier wird noch nicht gesagt, das ist die Provinz Galatien, sondern es wird einfach gesprochen über dieses Gebiet von Ikonium, Lystra und Derbe. Das ist nun sehr wichtig, um dann zu verstehen, was der Galaterbrief zu bedeuten hat. Denn der Galaterbrief wurde ganz kurz nach dieser Missionsreise geschrieben. Und die Probleme, die dort beschrieben wurden unter den Galatern, die gesetzlich wurden, das waren diese Gemeinden von Ikonium, Lystra und Derbe. Das führt uns also zu Kapitel 14. Hier finden wir zum ersten Mal eine Predigt, wie Paulus zu den Heiden spricht. Paulus hat dort einen Gelähmten in Lystra geheilt. Und die Leute sind so überwältigt und die denken: Aha, der Barnabas, das ist der Zeus und Paulus der Hermes. Vers 11. Als die Volksmenge aber sah, was Paulus tat, erhob sie ihre Stimme und sagte auf Lykaonisch: Die Götter sind den Menschen gleich geworden und sind zu uns herabgekommen. Und sie nannten den Barnabas Zeus und den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Uns erklären, Hermes heißt Ausleger, Übersetzer. Er war gewissermaßen der Götterbote in der Mythologie. Und weil Paulus normalerweise predigte, dachten sie, ach, Paulus, das ist der Götterbote. Und der ruhig neben ihm steht, das ist der Zeus. Und dann wollten sie ihn opfern. Vers 14. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmenge und riefen und sprachen: Männer, warum tut ihr dieses? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, welcher den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen ließ. Wiewohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab, eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllend. Eine Kurzpredigt von Lukas zusammengefasst. Was fällt auf? Sie verkündigen den Schöpfergott. In der Synagoge hat er das nicht gemacht. Der begann einfach vorne mit Israel, ausgezogen aus Ägypten in der Wüste und so weiter, die Heilsgeschichte. Der Schöpfergott war vorauszusetzen. Bei diesen war der Schöpfergott nicht vorauszusetzen. Da muss er das zuerst bringen. Das zeigt uns also auch, wie wir das Evangelium verkündigen müssen. Wenn die Leute nicht schon an den Schöpfer glauben, dann können wir nicht mit dem Kreuz und der Erlösung beginnen. Denn wenn jemand nicht glaubt, dass er verantwortlich ist vor dem Schöpfer, dann glaubt er auch nicht, dass er ein Sünder ist. Und wenn er nicht glaubt, dass er ein Sünder ist, dann glaubt er auch nicht, dass er Vergebung braucht. Und wenn er nicht glaubt, dass er Vergebung braucht, dann glaubt er auch nicht an einen Rettergott. Also, man muss dann ganz vorne anfangen. Das haben sie gemacht. Sie haben den lebendigen Gott, den Schöpfer, zuerst vorgestellt. Und nicht nur den Schöpfer, sondern auch den Gott der Geschichte, der die Nationen, obwohl sie ihre eigenen Wege gegangen sind, sich durch die Jahrtausende hindurch immer bezeugt hat als der Gott, der Regen und fruchtbare Zeiten gegeben hat. Also keine Bibelstelle wird zitiert. Aber wir könnten zu allem viele Bibelstellen an den Rand schreiben. Also die Verkündigung ist immer noch bibliozentrisch, die Bibel im Zentrum, aber nicht so, dass er sagt, Jesaja 16, Vers 12 und dort. Gut, die Kapiteleinteilung gab es sowieso noch nicht. Aber er hat nicht zitiert, weil sie es sowieso nicht kannten. Aber er hat das, was die Bibel sagt, hat er gebracht, und zwar so, dass sie es verstehen. Dann wurden sie verfolgt. Paulus fast getötet durch Steinigung. Eben zuerst sind sie Götter und nachher sind sie die Allerletzten. Und sie müssen weitergehen. Aber mit dieser kurzen Arbeit in diesem Gebiet waren bereits Gemeinden entstanden. Und wir lesen weiter, Vers 20. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf, nach der Steinigung, stand er auf und ging in die Stadt hinein. Und des folgenden Tages zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochien zurück, indem sie die Seelen der Jünger befestigten und sie ermahnten, im Glauben zu verharren und dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Als sie ihnen aber in jeder Versammlung Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an welchen sie geglaubt hatten. Nachdem sie Pisidien durchzogen hatten, kamen sie nach Pamphylien, und als sie in Perge das Wort geredet hatten, gingen sie hinab nach Attalia, und von dannen segeln sie ab nach Antiochien, von wo sie der Gnade Gottes befohlen worden waren zu dem Werk, das sie erfüllt hatten. Also der Kreis ist wieder geschlossen. Jetzt kommen sie zurück nach Antiochien und erzählen dort, was der Herr auf dieser ersten Reise gewirkt hatte. Interessant ist, da sind Gemeinden entstanden. Paulus besucht sie zweimal. Erst beim zweiten Mal werden Älteste eingesetzt. Es waren also bereits Gemeinden, aber ohne Älteste. Aber es waren Gemeinden. Das zeigt uns, man kann nicht sagen, eine Gemeinde ohne Älteste ist keine Gemeinde. Ist nicht von dem abhängig. Aber dann kommen sie nochmals und setzen Älteste ein. Interessant ist, nicht die Gemeinde wählt die Ältesten, sondern sie, Paulus und Barnabas, setzen sie ein. Wählen sie und setzen sie ein. Einfach nehmen wir das mal so zur Kenntnis. Und da sind sie wieder zurück in Antiochia. Und jetzt kommt das Kapitel 15. Jetzt knallt's in Antiochien. Jetzt kommen die Probleme. Eben, haben wir ja schon immer gedacht. 15,1. Und etliche kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Jetzt wird durch eine Lehrfrage die Gemeinde durcheinander geschüttelt. Aber interessant ist, woher kommt das Problem? Nicht aus Antiochia, sondern aus der alteingesessenen Gemeinde in Jerusalem. Da kommen die Unruhestifter her. Und was sagen sie? Ihr aus den Heiden, ihr seid gar nicht richtig gerettet. Ihr müsst nämlich ins Judentum übertreten und dann seid ihr gerettet. Und so war es ja immer im Alten Testament. Eine Ruth, sie trat über und wurde eine Jüdin. Und damit sogar Vorfahre des Messias. Also die Menschen traten zum Judentum über. Also ihr müsst auch beschnitten werden und dann ist alles okay mit euch. Schon gut, was ihr glaubt, aber das reicht nicht. Also hier wird die Lehre des Heils wird hier angegriffen. Und jetzt, was ist die Reaktion? Schlagen wir das Blatt auf bei einige dogmatisch wichtige Themen. Und da sollte man den Titel finden, Gesetz und Gnade. Die Irrlehre, die von Judäa herkommt, besagt, die Heiden müssen durch Beschneidung zum Judentum übertreten, um gerettet zu werden. Das hat Auswirkungen. Und zwar, Vers 2, es gibt Zwiespalt und viel Wortwechsel. Und auch Streit, denn am Ende von Vers 2 wird von einer Streitfrage gesprochen. Vers 24 spricht von Beunruhigung und Verstörung. Jetzt wird eine junge Gemeinde total durchgeschüttelt. Katastrophal. Und das sind die Alteingesessenen, die es gemacht haben. Aber was macht man jetzt? Es gibt riesige Diskussionen. Eben nicht geringer Wortwechsel. Aber jetzt lesen wir Vers 2. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und dem Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und etliche andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Jetzt spielt wieder Barnabas eine wichtige Rolle in diesem Problemfall. Paulus und Barnabas gehen nach Jerusalem und die Apostel, also die von dem Herrn mit einer ganz besonderen Autorität eingesetzt waren, die sollten über diese grundsätzlich wichtige Frage der Lehre entscheiden. Wir sehen, man hat also nicht gesagt, ja gut, das ist jetzt halt die Ansicht von diesen und wir sind ein bisschen andere Ansicht, aber das können wir mal so stehen lassen, oder? Nein, es ging um die Lehre des Heils und das kann man nicht stehen lassen. Das musste geklärt werden. Man geht nach Jerusalem hinauf und auch dort gibt es viel Wortwechsel. Vers 6, Vers 7. Als aber viel Wortwechsel entstanden war. Und dann steht Petrus auf und klärt einiges. Dann Barnabas und Paulus und dann auch Jakobus. Und alle kommen zum Schluss. Nein, es ist nicht so, dass die Heiden Juden werden müssen. Wir haben das unter dem Punkt Lösung, also Gesetz und Gnade, da kommt in der Mitte etwa, Lösung. Die Heiden müssen nicht zum Judentum übertreten und sollen sich nicht unter das Gesetz vom Sinai stellen. Also das Gesetz, das Gott beim Bund am Sinai mit Israel gegeben hatte. Denn das war nur ein Bund geschlossen mit Israel und nicht mit den anderen Völkern. Jedoch müssen sie sich der Schöpfungsordnung, 1. Mose 1 und 2, unterstellen. Die Schöpfungsordnung sagt, es gibt nur einen wahren Gott. Also ist Genuss von Götzenopfern und Götzendienst absolut unmöglich. Kann man keine Kompromisse machen. Und Hurerei geht auch nicht, denn Gott hat von Anfang an die Ehe von einem Mann und einer Frau eingesetzt. Das gilt für die ganze Welt. Das geht auf die Schöpfungsordnung zurück. Und dann sagen sie, und auch die Gebote des Bundes mit Noah, die müssen sie einhalten. Denn der Bund mit Noah, 1. Mose 9, war geschlossen mit allen lebendigen Wesen der Erde. Ein ewiger Bund. Und dieser Bund, der noachitische Bund, gilt immer noch. Und der noachitische Bund sagte unter anderem, dass man Blut nicht essen soll. Und darum wird das dann auch in dieser Lösung gesagt. Alle diese Dinge müssen sie einhalten, aber nicht sich unter das Gesetz vom Sinai stellen. Und das war eine ganz entscheidend wichtige Sache. Denn hier wurde ganz klar gemacht, die Gemeinde als Leib Christi, sie umfasst gläubige Juden und gläubige Heiden, das ist weder etwas Jüdisches noch etwas Heidnisches, sondern etwas völlig Neues. Und der Epheserbrief, ich habe die Stellen angegeben, Epheser 3, zeigt, das war ein Geheimnis, das Gott beschlossen hatte vor Erschaffung der Welt. Aber das wurde erst mit dem Kommen des Heiligen Geistes geoffenbart. Also die Gemeinde ist etwas ganz Gewaltiges. Von einer viel höheren Ordnung als das Judentum früher. Und das vergessen viele heute. Man sieht gar nicht mehr, dass im Heilsratschluss Gottes ist die Gemeinde als Geheimnis das Höchste, was es überhaupt gibt. Im Ratschluss Gottes mit Menschen. Und darum war das so wichtig zu zeigen, nein, die dürfen nicht ins Judentum übertreten. Die dürfen nichts einhalten vom Judentum. Schöpfungsordnung, noachitischer Bund, ja. Das gilt für alle Menschen. Aber das Bund vom Sinai ist für Israel fertig. Da dürft ihr nichts tun. Und gewaltig ist, diese Sache hat Einheit gebracht. In Vers 22 heißt es, dann deuchte es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Versammlung gut, Männer aus sich zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden. Und da wurde die ganze Sache geklärt. Die gesunde Lehre bewirkt auch 5 Auswirkungen. Vers 31. Freude und Trost. 32. Ermunterung und Stärkung. Vers 33. Frieden. Sehr interessant, um zu sehen, was eine Irrlehre bewirkt, was eine gesunde Lehre bewirkt. Der Galaterbrief ist der härteste Brief im Neuen Testament. Und die Galater sind zum Glauben gekommen und plötzlich durch Irrlehre sind sie hinübergeschwenkt. Diese Irrlehrer wollten ihnen sagen, ihr müsst Juden werden, ihr müsst euch beschneiden lassen, müsst die jüdischen Feste einhalten und so weiter. Und dann schreibt Paulus in aller Eile den Galaterbrief und sagt, ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Und ein Brief mit aller Härte. Also diese Ausdrücke, die findet man nur im Galaterbrief. Er wünscht denen, die Galater beschneiden wollten, sagt er, die sollen sich kastrieren lassen, bitte. Ja, so stark drückt er sich aus. Ich wollte, dass sie sich abschnitten, die euch aufwiegeln. Und das meint Kastration. Also so scharf. Nun, der Galaterbrief ist noch geschrieben worden vor diesem Konzil um 48 nach Christus. Nämlich am Ende der ersten Missionsreise und noch vor diesem Konzil. Und warum kann man das sagen? Paulus argumentiert mit allen Waffen und allen Registern im Galaterbrief, aber er erwähnt kein Wort von diesem Beschluss der Apostel in Jerusalem. Und das macht deutlich, dass die galatischen Gemeinden eben die Gemeinden aus Südgalatien, nicht aus Nordgalatien sind. dieses Gebiet. Die sind gesetzlich geworden und die sind dann durch den Galaterbrief befreit worden. Und genau dort ist auch das Thema, die sollen nicht Juden werden. Die sollen kein einziges Fest beobachten von den Juden. Denn das Christentum ist nicht jüdisch, nicht heidnisch, sondern etwas völlig Neues. Und wir sehen, wie heute auch die Tendenzen da sind, all diese Dinge wieder zu vermischen. Und darum haben wir aus der Apostelgeschichte so viel zu lernen. Gut, jetzt sind wir am Ende der ersten Reise. Wir kommen zur zweiten Reise. Kapitel 15, Vers 35. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochien und lehrten, verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Wir sehen, es gab kein Einmannsystem. Nicht mal mit dem Apostel Paulus. Interessant. Es muss ein freier Dienst da sein. Die zwei lehrten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in welcher wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht. Und dann wollte Barnabas Markus mitnehmen. Und Paulus sagt: Nein, auf keinen Fall. Der ist da von uns weggegangen in Pamphylien, hat nicht durchgehalten, der soll nicht mitkommen. Vers 39. Es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten. Und dass Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte, Paulus aber erwählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er durchzog aber Syrien und Zilizien und befestigte die Versammlungen. Katastrophal. Jetzt geraten die beiden aneinander. Und zwar wegen der Frage, Markus ja oder nein. Und es kommt zu einer Erbitterung. Und nicht mal der gute Barnabas weiß hier eine Lösung. Das zeigt uns, wie Leute, die wirklich so ideal sind und so gut Probleme lösen können, wir sollen sie nie bis in den Himmel hinaufheben, denn plötzlich wissen sie auch nicht, wie ein zwischenmenschliches Problem gelöst werden muss. Und beide erbittern sich. Und beide haben gute Argumente. Könnt ihr mir vorstellen, Saulus sagt: Du, wir können doch nicht so einen gebrauchen, der hat sich nicht bewährt im Dienst. Barnabas: Du, hör mal, das ist ein junger Bruder, wir müssen dem eine Chance geben, eine zweite Chance. Wir können doch ihn einfach abschreiben, wenn er mal versagt hat und einfach nicht mehr den Mut gehabt hat, weiterzugehen. Jeder hat gute Argumente. Wer hat recht? Und die Gemeinde mischt sich nicht ein. Die lassen beide gehen. Es gibt keine Gemeindezucht, nichts. Und das im gleichen Kapitel, wo vorhin eine Frage so klar ans Licht gebracht worden ist. Und dass Lukas diese Dinge so zusammenstellt, zeigt uns, wenn es um eine Lehrfrage geht, grundsätzlich wichtige Dinge, die muss geklärt werden. Wenn es um zwischenmenschliche Dinge geht, wo man in guten Treuen verschiedener Meinung sein kann, denn steht nirgends in der Bibel, ob jetzt Markus mit soll oder nicht, dann muss man so etwas stehen lassen können. Und hätten sie da Gemeindezucht gemacht, die hätten die ganze Gemeinde in aller Welt durcheinander gebracht mit dem. Ja, was hätten die anderen gemacht? Hätten sie für Paulus Partei genommen oder für Barnabas? Die fanden, das ist sowieso ein guter Mann, wenn der sich entscheidet, ist sowieso gut. Nein. Und so haben sie viel Unheil, haben sie so verhütet. Aber wir machen jetzt eine Pause, Viertelstunde, und dann gehen wir weiter. Wir haben gesehen, der Zwiespalt zwischen Barnabas und Saulus wurde nicht zu einer Gemeindeangelegenheit gemacht. Die beiden haben sich einfach getrennt in ihrer Arbeit. Es ging nicht mehr zusammen, so ist der eine in diese Richtung gegangen, der andere in jene. Aber was wir doch sehen, später, 6 Jahre später, im ersten Korintherbrief, der im Jahr 54 geschrieben wurde, da erwähnt Paulus Barnabas in Kapitel 8 und spricht in Hochachtung über ihn und stellt ihn auf seine Stufe. Also sehen wir, dass auch in der Zeit einiges gegangen ist. Und das ist manchmal so, dass man solche Fragen, wo man in guten Treuen zweier Meinung sein kann, dass es manchmal einfach Zeit braucht. Man kann es nicht von einem Tag auf den anderen erzwingen. Und so ist das auch hier gut gekommen. Und was Markus anbetrifft, in seinem letzten Brief vor seinem Martyrium in Rom schreibt Paulus im Jahr 67, 2 Timotheus 4, nimm Markus mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Gewaltig. Jahre später wird Markus ein begehrter Mitarbeiter von Paulus. Also, sehr interessant, was wir da lernen können. Und wie eben auch ein Barnabas seine Grenzen hatte. Gut, im Weiteren erzählt uns Lukas nicht mehr die Reise von Barnabas, sondern wie Paulus weitergegangen ist. Er nahm anstatt Markus nahm er Silas. Und jetzt auf der zweiten Reise gehen sie hinauf nach Zilizien und wieder in das Gebiet von Derbe und Lystra, Ikonium. Also diese Gemeinden, dort werden nochmals besucht und gestärkt. Und dort trifft Paulus Timotheus. Vers 1. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, daselbst war ein gewisser Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn eines jüdischen gläubigen Weibes, aber eines griechischen Vaters, welcher ein gutes Zeugnis hatte von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausgehe, und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren. Denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Jetzt stehen wir auf dem Kopf. Paulus hat den Galaterbrief geschrieben. Dann hat er die Sache mit so deutlich geklärt in Kapitel 15, mit der Beschneidung. Jetzt kommt er hierher, nimmt Timotheus und beschneidet ihn um der Juden willen. Was ist mit dem geschehen? Gar nichts. Es wird ihr erklärt, seine Mutter war Jüdin. Und damit ist er nach rabbinischer Auffassung Volljude. Und er hat ihn als Juden beschnitten. Es war nicht ein Nicht-Jude, den er jetzt ins Judentum hinüberholt, sondern ein richtiger Jude, der nicht beschnitten war. Das war wegen seines Vaters, der war ein Grieche. Und er beschneidet ihn um der Juden willen. Und damit kann er 1. Korinther 9 erfüllen. Ich bin dem Juden ein Jude geworden. Auf dass ich so viele wie möglich gewinne. Also er als Jude konnte beschnitten werden. Einfach nicht, weil die Beschneidung irgendwie eine besondere Bedeutung hätte, dass man gerettet wird, sondern einfach, um den Juden näher kommen zu können. Aber nie hätte Paulus einen Nichtjuden beschnitten. Das ist der Punkt. Und wir werden später sehen, als Paulus nach Jerusalem kommt, da war er sogar bereit, Opfer zu zahlen. Da denkt man, was ist jetzt geschehen? Jetzt beginnt er sogar noch zu opfern im Tempel. Paulus, Paulus, wo bist du hingekommen? Nichts davon. Er als Jude war frei, das zu tun, um der Juden willen, damit er so viele wie möglich gewinne. Aber nie und auf keinen Preis andere hineinzubringen. Und wir sehen, Paulus ist nicht umgefallen. Nicht wahr, in den Zeitungen damals hätte man schreiben können, großer Titel, Paulus ist umgefallen. Nichts davon. Schauen wir weiter, Vers 4. Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Beobachtung die Beschlüsse mit, welche von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Mit diesen 4 Punkten aus Kapitel 15, 29. Keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke, euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem. Wenn ein Tier erstickt in der Falle, dann kann man das Blut nicht mehr abfließen lassen. Darum Ersticktem und von Hurerei. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohltun. Und diese Dinge werden jetzt von Ort zu Ort weitergegeben. Als Lehre, die es einzuhalten gilt. Übrigens, ich bin in der Pause noch ein paar Mal gefragt worden, wie ist das mit Chateaubriand so Zeugs? Es geht darum, beim Schlachten soll das Blut abgelassen werden. Das ist, der Noachidische Bund sagt, das Blut darf nicht als Genussmittel gebraucht werden. Aber beim Schlachten, auch wenn man schächtet, auch wenn man im Judentum oft noch wässert, kann man das Blut letztlich aus den Kapillaren, aus den Feingefäßen nicht rausbringen. Es geht also nicht darum, es geht einfach, dass Blut prinzipiell abgelassen wird, das Fleisch dürfen wir essen, aber dass man Reste nicht rauskriegt, das ist ganz klar, das ist ganz normal. Und das ist der Punkt. Und das wird hier mitgeteilt, weil es zum Noachidischen Bund gehört. Es ist ein Gehorsamstest. Im Garten Eden sagt Gott, von allen Bäumen dürft ihr essen, ausgenommen ein Baum. Nachher kam Fleisch auf die Speisekarte bei Noah. Und Gott sagt, ihr dürft das Fleisch essen, aber ohne das Blut. Gehorsamstest. Zweitens, das Blut soll das Mittel zur Erlösung werden. Und darum soll das Blut nicht zu einem alltäglichen Genussmittel werden. Also gewissermaßen aus Respekt vor der Bedeutung des Blutes, das Erlösung bringt. Also Paulus ist nicht umgefallen, sondern er weiß genau, wo die Grenzen sind. Was darf ich? Wo darf ich mich anpassen und wo nicht? Das ist der Punkt. Und das wissen wir heute oftmals nicht. Aber die hatten genau ähnliche Probleme wie wir heute. Die mussten sich auch entscheiden, was kann man nicht. Gut, die Reise geht weiter durch Phrygien und dann galatische Landschaft, und zwar nordgalatische Landschaft, sehen wir. Hier ist jetzt das Nordgalatien gemeint. Sie gehen weiter und plötzlich wird irgendwie nicht klar, wo sollen sie weiter. Schließlich kommen sie nach Troas. Ganz entscheidende Station hier, in der Nähe von Europa. Und da bekommt Paulus diesen Traum in der Nacht. Ein mazedonischer Mann sagt, komm herüber und hilf uns. Offensichtlich hat er im Traum an der Kleidung erkannt, oder vielleicht am Akzent, ein Mazedonier. Es war nicht klar, was das bedeutet. Vers 10. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir alsbald nach Mazedonien abzureisen, indem wir schlossen, dass der Herr uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Paulus hat es offensichtlich mit den Mitarbeitern, inklusive Lukas, besprochen. Und dann sind sie zum Schluss gekommen, der Traum hat effektiv etwas zu bedeuten. Schlossen wir. War also nicht einfach so klar. Kommen sie zum Schluss, ja. Aber wir sehen auch, wieder dieser Traum ist nicht einfach irgendwie so irgendeine Kleinigkeit, sondern es ging hier um die Entscheidung, letztlich die Reise geht jetzt nach Europa, hinüber nach Europa. Also eine ganz entscheidende Weichenstellung, können wir sagen. Also nicht eine Nebensache, die einfach irgendwie durch einen Traum das und das und das und das geklärt wird, sondern wieder eine ganz klare Weichenstellung. Und dann kommen sie nach Philippi. Ich habe schon erklärt, Philippi war eben eine Stadt mit einem sehr hohen Prozentsatz an hochgestellten Leuten. Es entsteht hier eine Gemeinde und Lukas bleibt hier, um diese Arbeit weiterzuführen. Aber eben ganz diskret wechselt er von wir auf sie. Also wir können jetzt nicht auf alle Details eingehen, sonst werden wir nicht fertig, wir sind in einer halben Stunde. Aber wir gehen jetzt nach Thessalonich. Und dort, in Kapitel 17, Vers 2, geht Paulus an drei Sabbaten in die Synagoge und redete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und dass dieser, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Also in Thessalonich, hier sind wir also nach Europa gekommen. Und die erste in der Bibel erwähnte Europäerin, die gläubig geworden war, das war Lydia, eine Frau. Wird speziell herausgestrichen. Dann ging die Reise weiter nach Thessalonich. Hier am Meer, mit einem wichtigen Hafen. In der Synagoge spricht er mit den Juden. Und Zuerst legt er einfach theoretisch dar, dass der Christus, das heißt der Messias, das griechische Wort für Messias, er spricht über den Messias einfach, dass der Messias leiden und aus den Toten auferstehen musste. Er legt also dar, der Messias nach dem Alten Testament muss prinzipiell sterben und auferstehen. Und Sie müssen das irgendwie von der Schrift nachvollziehen, ja, tatsächlich. Und dann kommt die zweite Phase. Und der Jesus, von dem ich zu euch dauernd rede, das ist der Messias. Denn der ist gestorben und auferstanden. Sieht man, in zwei Phasen, du hast einfach theoretisch über den Messias gesprochen. Habe ich auch mal gemacht, schon als Teenager, habe ich mit einem orthodoxen Juden abgemacht im Gymnasium. Wir treffen uns und wir sprechen zusammen über den Messias. Ja, gutes Thema. Und die interessieren sich für den Messias. Also sprechen wir über den Messias. Und dann kann man erklären, als nächster Schritt, und der Messias, das ist dieser Jesus. So hat also Paulus auch taktvoll das Evangelium verkündigt und Menschen gewonnen, auch in Thessalonich. Aber dann gab es wieder Verfolgung und er musste schnell weitergehen in die nächste, an den nächsten Ort, nämlich nach Beröa. Und das Gewaltige, Paulus war also im schlechtesten Fall etwa 2 Wochen, im besten Fall gegen 4 Wochen in Thessalonich. Oder, dass 3 Sabbate drin sind. Und in dieser Zeit ist eine Gemeinde entstanden. Und schon kurz darauf schickt er den ersten Thessalonicher Brief an die Gemeinde in Thessalonich. Das ist unglaublich. Die kommen zum Glauben aus dem Heidentum und aus dem Judentum. Und innerhalb von Wochen ist alles schon gelaufen. Und in jedem Kapitel spricht er über die Wiederkunft Christi. Und im zweiten Brief sagt er, ihr wisst ja, ich habe das auch bei euch gesagt, mit dem Antichristen, Faust und all diese Themen behandelt in dieser kurzen Zeit, bis in prophetische Themen. Und er sagt in 1. Thessalonicher 1, es ist wunderbar, ihr seid zum Vorbild geworden für viele andere Gläubigen, indem euer Glaube in der ganzen Welt ausgebreitet wird. Fragen Sie, wie haben die das geschafft? Thessalonicher, das Evangelium in kürzester Zeit in der ganzen Welt ausgebreitet. Nun, vor ein paar Wochen bin ich mit meinem ältesten Sohn für einen Missionseinsatz in Kroatien gewesen und dann haben wir noch den Zug ein bisschen verlängert und sind nach Thessalonich. Und dann sind wir zusammen am Mittelmeer entlang gelaufen. Dort war übrigens in der Nähe die Synagoge. Und dann habe ich ihm den Schiffshafen gezeigt und erklärt, siehst du, die haben Schiffmannsevangelisation gemacht. Die sind zum Hafen gegangen, haben ihn mit Matrosen evangelisiert und die sind wieder abgehauen mit dem Schiff in alle Welt und haben das dort wieder weitererzählt. Und so ist der Glaube in der ganzen Welt ausgebreitet worden in Thessalonich. So einfach ist das. Also, gewaltig. Die haben gerade kaum bekehrt, Gemeinde entstanden und schon machen die Weltmission mit Matrosenmission. Dann kommt Paulus nach Beröa. Dort war es mit den Juden ganz anders als in Thessalonich. Es heißt nämlich in Vers 11, diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob die sich also verhielten. Das waren edle Leute. Edle Leute, die nehmen etwas mit Bereitschaft auf. Die sagen nicht dauernd, aber. Die können mal einfach zuhören. Und dann sagen sie aber nicht einfach ja. Sondern die nehmen die Bibel täglich und vergleichen, stimmt's, stimmt's nicht. Die sagen nicht, Paulus hat gesagt, also. Sondern die sagen, er hat das gesagt, ja, interessant. Und jetzt schauen wir mal, ob das mit der Bibel übereinstimmt. Und das nennt die Bibel edel. Also wir sollten nicht da und sagen, aber. Und auch nicht immer ja. Das lernen wir in Beröa. Dann geht aber Paulus weiter und er kommt nach Athen. Auf dem Schiffsweg und dann hier so nach Athen. Aber er kommt allein zuerst. Silas und Timotheus hatten einen anderen Auftrag, aber die sollten dann später nachkommen. Jetzt ist Paulus allein in Athen. Was macht ein Missionar in einer Weltstadt wie Athen? wenn er allein ist und warten muss. Er macht einen Stadtrundgang. Ach, ein Missionar gebraucht die Zeit, um einen Stadtrundgang zu machen. Ja, der interessiert sich für die Athener. Allerdings wird er innerlich sehr erregt, denn er sieht, die Stadt ist voll Götzenbildern. Und schon in der Antike wird überliefert, es war einfacher in Athen, einem Gott zu begegnen als einem Menschen. Und dann beginnt Paulus, in der Synagoge mit den Juden zu sprechen und den Anbetern, das sind Heiden, die zum Judentum übergetreten waren oder nahegekommen sind, dieses Sprungbrett, und dann geht er auf den Marktplatz. Und da spricht er auch mit den epikureischen und stoischen Philosophen. Und die sagen, ach, das ist nur ein Schwätzer. Der kommt gar nicht raus. Der sollte mal etwas verstehen von philosophischen Systemen. Gut, das muss man als Missionar in Kauf nehmen, dass man als dummer Schwätzer abgetan wird. Aber andere sagten, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Zwar ein bisschen verrückt, wie können die meinen, er bringt Götter nach Athen? Ja gut, Lukas erklärt, weil er ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Und sie dachten, Jesus ist ein Gott und die Anastasia, die Auferstehung, ist eine Göttin. Ach, ist das schwierig, das Evangelium zu erklären, wenn Leute nichts von der Bibel wissen. Nun, einige Jahrhunderte früher hatte man doch Sokrates vor dem Areopag hingerichtet durch den Giftbecher mit dem Vorwurf, er bringe fremde Götter nach Athen. Und jetzt geschieht das Gleiche nochmals. Ja, und tatsächlich, Vers 19, jetzt wird er gepackt und vor den Areopag gebracht. Das Religionsministerium will nämlich wissen, was ist das für eine neue Lehre? Das ist etwas ganz Fremdes. Sie machen eine Voruntersuchung. Aber Lukas erklärt uns in Vers 20 und 21, das war nicht einfach, weil sie so besorgt waren um die Reinheit der Religion, sondern die Athener sind unwahrscheinlich neugierig. Die wollen immer etwas Neues hören. Also da müssen wir die Leute auch holen, bei ihrer Neugierde. Und dann beginnt Paulus seine Areopagrede. Und er sagt, ihr seid wirklich sehr religiös. Der Ausdruck, den Göttern ergeben, heißt religiös, aber man weiß nicht, der Ausdruck kann positiv oder negativ sein. Man weiß gar nicht, was er sagt, was er jetzt wirklich denkt dabei. Ihr seid sehr religiös. Und ich habe in eurer Stadt einen Altar gesehen, dem unbekannten Gott gewidmet. Er kannte die Geschichte bestimmt. Jahrhunderte früher gab es Pest in Athen. Die Menschen starben wie Fliegen dahin. Man opferte allen Göttern und nichts half. Bis der Areopag sagte, ihr müsst Epimenides von Kreta holen. Und der wird uns einen Rat geben. Der kam und sagte, ihr müsst einem unbekannten Gott opfern. Dann hat man diese Altäre gemacht und die Pest ist gewichen. Volltreffer. Paulus sagt, ihr habt einen Altar mit der Aufschrift dem unbekannten Gott, den ihr nun ohne ihn zu kennen verehret. Diesen verkündige ich euch. So, jetzt ist er raus. Er bringt nicht fremde Götter nach Athen, sondern er verkündigt den Gott, der in Athen angebetet worden ist, schon seit vor Jahrhunderten. Und dann erklärt er, das ist der Schöpfergott, der alles gemacht hat. Wieder, Heidenmission geschieht, man muss zuerst den Schöpfergott verkündigen und erst nachher beginnt er dann über die Auferstehung Christi und auch das letzte Gericht zu sprechen. Er verkündigt also den Schöpfer, den Erlöser und den Richter. Alles ist drin, aber so wunderbar vorgestellt, dass die Leute hören. Es gab nämlich ein Gesetz, wer vor dem Areopag unlogisch spricht, muss unterbrochen werden. Und dass er also so lange reden konnte, das zeigte, es war logisch für sie. Bis er sprach über Auferstehung. Das war absolut unlogisch. Und da heißt es, Vers 32, als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Für griechisches Denken ist Totenauferstehung die größte Torheit. Der Geist ist das Höchste, Materie ist nichtig. Also, soll der Körper nochmals kommen? Sicher nicht, wenn man endlich mal vom Körper befreit ist. Das war für sie unlogisch. Aber Paulus hat es aufgespart bis auf den Schluss. Ja, hat nicht begonnen. Übrigens, bei uns Totenauferstehung ist ganz zentral. Wow. Nein, er hat darauf gespart. Also wir lernen wirklich, wie taktvoll und wie liebevoll der Apostel das Evangelium rüberbringt. Drei Gruppen, die eine spottet, die andere ist interessiert und andere bekehren sich. Die haben wir auch heute immer wieder, diese drei Gruppen. Und wir müssen uns für die Gruppen B und C besonders interessieren. Die Interessierten in Hauskreise zusammenfassen und die sich bekehren in Gemeinden. Und dann geht es nach Korinth. Immer weiter. Ja, wir haben noch 20 Minuten. In Korinth, da ist ein ganz anderes Bild. Etwa 60% Sklaven. Also eine Stadt, wo die Unterschicht dominiert, gerade das Gegenteil von der feinen Stadt Philippi. Und wo die Unmoral einen besonderen Stellenwert hatte. Es gab das Verb im Griechischen korinthiazomai, korinthisch leben, das heißt in der Unmoral leben. Und es gab 1000 Tempelprostituierte dort. Eine schreckliche Stadt. Nach diesem aber schied er von Athen und kam nach Korinth. Und als er einen gewissen Juden fand, mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten, ging er zu ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Ja, jetzt dieses weltgeschichtliche Ereignis haben wir ja schon gesehen, dass Claudius die Juden aus Rom hinausgeschmissen hatte. Und zwar gab es Unruhe unter den Juden, übrigens, weil Juden sich bekehrt hatten und andere Widerstand leisteten. Es gab einen riesen Aufruhr in Rom. Politische Konsequenz von Kaiser Claudius, alle Juden sollen weg. Und da kommt eben auch dieser gläubige Aquila aus Rom weg. Aber ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt und kommt als Asylant nach Korinth. Genau dann, wenn Paulus kommt. Und genau zufällig, in Anführungsstrichen, ist er vom gleichen Handwerk. Und so kann Paulus in der Firma A und P Teilzeitarbeit machen, um damit ein Sprungbrett zu haben für die Gemeindegründung in Korinth. Es gibt viel Widerstand, aber der Herr erscheint in der Nacht, in Vers 9. Der Herr aber sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich ein Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Also, ausgerechnet in Korinth kann Paulus arbeiten, um nicht von Unterstützung zu leben. Dann steht diese Gemeinde, eine sehr schwierige Gemeinde. Die beiden Korintherbriefe schildern uns ein Bild, was für ein Chaos unter den Leuten war. Aber wirklich in jeder Beziehung, chaotisch ging es zu und her. Gut, so, ein Saubermann hätte gesagt, dann gründet man nicht eine Gemeinde in Korinth. Das bringt nur Probleme. Die Probleme sind gekommen, übermäßig. Aber Gott, der Herr sagt ihm selbst, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und man musste einfach mit diesen Problemen fertig werden. Es ging nicht darum, irgendwie einen Bogen zu machen. Wenn schwierige Menschen zum Glauben kommen, dann müssen schwierige Menschen auch weitergeführt werden. Ganz klar. Nun, die Korinther sagten dann mit der Zeit, Paulus, wir wissen, was du willst. Geld. Und er muss sich im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, verteidigen und zeigen, es geht ihm nicht ums Geld, es geht ihm wirklich um das Ziel. Und dann sagt er, und ich habe nichts von euch angenommen an Geld. Und das ist der Beweis, dass ich nicht euer Geld will. Aber das hat er, die Teilzeitarbeit hat er bekommen, bevor das kam mit den Korinthern und dem Geld. Also auch da wunderbar, wie der Herr alles fügt im richtigen Moment mit den richtigen Leuten zusammen, die richtige Ausgangsstellung, um arbeiten zu können, damit sie ihm einfach nichts anhaben konnten. Es geht mir nicht ums Geld, es geht mir um euch. Geht mir um euch. Da wird auch noch die Sache erzählt, da wie es Streit gab und der Streit da vor Gallion, den Prokonsul von Achaia, gebracht wurde. Vers 12. Und interessant, man hat eine Inschrift gefunden in Delphi, wo der Prokonsul Gallion vorkommt. Und man kann genau datieren, in welchem Jahr etwa er Prokonsul war. Also man kommt auf etwa Juni 51 bis Juni 52. Und das ist ein ganz wichtiger Pfeiler, um eine Chronologie der Paulus, des Lebens des Paulus aufstellen zu können in Verbindung mit der weltlichen Chronologie in der Geschichte. Also dieses Pfeilerdatum ist ganz wichtig, um die Chronologie eichen zu können. Ich habe das auf dem Blatt erwähnt unter Archäologie und Geschichte. Aber wir wollen weitergehen. Es kam die Zeit, wo Paulus auch in Korinth Schluss machte und weiterging. Was wir sehen, Paulus hat die Leute in den verschiedenen Gemeinden nie an sich gebunden. Er hat aufgebaut und dann ist er gegangen. Und die mussten selber weiterfahren. Und das ist etwas, was man in der Mission oft, gerade zum Beispiel in Afrika, nicht gemacht hat. Die Weißen haben alles an sich gebunden und die Schwarzen waren immer nur ihre Helfer. Und das können wir lernen. Nein, das ist nicht gut. Wir müssen hingehen, anfangen und dann müssen sie in die Verantwortung kommen und selber weiterfahren. Und dann müssen die Weißen gehen können. Gut, also das lernen wir bei Paulus. Er konnte weitergehen, er band die Leute nicht an sich. Und über Ephesus ging es dann schließlich nach Antiochien zurück, Vers 22. Die zweite Reise ist zu Ende. Und wir sehen dann, die dritte Reise beginnt ab Vers 23. Wieder geht er zurück. Wir sehen das gleich auf der Karte. Er geht also von Antiochien aus und geht wieder durch alte Gemeinden hindurch, um sie zu befestigen. Vers 23. Und schließlich kommt er nach Ephesus. Und hier wird wieder ein besonders wichtiger Punkt. Da bleibt Paulus nämlich wieder 2 Jahre. Vers 10. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Und zwar ist interessant, in Ephesus hat er bei den Juden wieder begonnen zu missionieren, bis es dann zu einem Bruch gekommen ist. Gut, hat er akzeptiert, hat dann die Gläubigen gesammelt in einer Gemeinde. Aber, Vers 9, ganz wichtig, als aber etliche sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab, indem er sich täglich in der Schule des Tyrannus unterredete. Dies aber geschah 2 Jahre lang. Also, was hat er gemacht? Die Gläubigen zusammengesammelt und die hat er jeden Tag unterrichtet in der Schule des Tyrannus. Also ein Schulgebäude zur Verfügung gestellt bekommen. Es gibt eine Handschrift, eine griechische Handschrift, die den Hinweis macht, dass er genau in den Stunden, wo Pause war in der Schule, also in der heißen Zeit, dass er dann unterrichtet hat. Also quasi in den Zwischenstunden, wo es unangenehm war, da hat man dann Bibelunterricht gemacht. Aber interessant, 2 Jahre lang systematisch Bibelunterricht. Und was ist die Konsequenz davon? Ja, alle haben sich dann so in ihrem Elfenbeintürmchen abgeschirmt und sind alle so auf sich konzentrierte Theologen geworden. Nichts davon. Dies aber geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Ist doch gewaltig. Asien, diese Provinz, ist etwa so groß wie die Schweiz. Und innerhalb von 2 Jahren haben alle in diesem Gebiet das Evangelium gehört. Und wieso? Weil jeden Tag Bibelunterricht war. Also das zeigt uns ganz klar, wie Bibelunterricht nicht im Gegensatz steht zum Hinausgehen, sondern es war gerade Motivation, um hinausgehen zu können. Und so ist also ein machtvolles Werk Gottes entstanden hier nicht in Ephesus, sondern in der ganzen Provinz Asien. Und das hat dann auch Auswirkungen gehabt auf die Wirtschaft von Ephesus. Wir sehen, dass die Götzen-Tempelverkäufer, ihr Geschäft ist fast eingegangen. Es gab Alarm. Aber nicht, weil Paulus in die Tempel gegangen ist und mit der Axt die Götzenbilder zusammengeschlagen hätte. Es wird ihm nämlich in diesem Kapitel attestiert, wird gesagt von einem hohen Politiker in Ephesus, diese Leute sind keine Tempelräuber. Wir können auch da wieder viel lernen. Also, wir müssen nicht einen Bildersturm machen in unserer Stadt, da wo die Götzenbilder sind, sondern wir müssen einfach das Evangelium verkündigen. Und wenn dann die Leute eben ihre Götzenbilder und all ihre Götzendienste in ihrem Leben fallen lassen, ja, das ist die Konsequenz davon. Aber wir sind nicht die Dinge gegangen und haben die Dinge zusammengeschlagen. Es ist so wie beim Hund. Wenn man einem Hund den Knochen wegnehmen will, dann beißt er einen. Was muss man machen? Ein Steak hinlegen. Und dann kann man den Knochen nehmen. Und so müssen wir evangelisieren. Wir müssen nicht dauernd den Knochen wegreißen. Wir müssen das Steak, wirklich das Positive, das Gute des Evangeliums bringen. Und dann lassen sie den Dreck auch fahren. Den Knochen meine ich. Nun, nach diesem gewaltigen Tumult in Ephesus geht die Reise weiter. Und schließlich kommt Paulus wieder nach Troas. Und dort beginnt wieder ein Wir-Abschnitt. Lukas kommt mit dazu. Ein schönes Erlebnis in Troas. Paulus predigt bis Mitternacht. Ein junger Mann, vom Schlaf überwältigt, fällt aus dem Fenster. Das war so ein junger Mann im Spannungsfeld zwischen Gemeinde und Welt. Ja? Genau auf der Grenze war er. Und dann ist immer das Risiko, wenn sie einschlafen, ob sie nach innen oder nach außen fallen. Und er ist nach außen gefallen. Und dann nach diesem Drama, Paulus geht hinunter. Sagt, mach keinen Lärm. Nimmt ihn auf und es kommt alles gut. Also wenn die jungen Leute rausfallen, dann machen wir nicht ein Theater und sagen, seht ihr, das sind eben die Grenzgänger, die so am Rand der Gemeinde sind. Und dann fallen sie, haben sie immer gesagt. Nein, Paulus geht runter selber, auf sein Niveau, nimmt ihn auf, sagt, mach keinen Lärm. Und die ganze Gemeinde wird getröstet, indem dieser junge Mann wieder lebendig da ist. Gut. Paulus hat dann noch bis zum Morgengrauen gepredigt. Also nicht bis Mitternacht, sondern hat er gerade durchgemacht. Das machen wir aber nicht, das verspreche ich. Gut, ich bin auch nicht Paulus. Aber der hat das so gemacht und dann am nächsten Morgen ist er weitergegangen. Und zwar zu Fuß. Unwahrscheinliche Kondition muss der gehabt haben. Kann die ganze Nacht durchpredigen und dann geht er zu Fuß weiter. Also das zeigt uns etwas von der Konstitution, wie Gott eben diesen kleinen Saulus damals in Tarsus geschaffen hatte. Genau so, dass er dann die Arbeit auch tun konnte später. Also noch unbekehrt war, so geschaffen. Sein Vater hat ihm das Handwerk vom Zeltmacher beigebracht. Ja, und genau das Handwerk war dann wichtig in Korinth. Ist alles so wunderbar, wie es schon von Anfang an geführt war. Nun, Paulus geht weiter und er kommt nach Milet. Und da ruft er die Ältesten von Ephesus rüber und hält ihnen eine ergreifende Abschiedsrede und macht sie wirklich aufmerksam, ihr werdet riesige Probleme in der Gemeinde bekommen. Es werden Jünger aufstehen aus der Gemeinde selbst, die werden verkehrte Dinge reden und viele hinter sich herreißen und es kommen verderbliche Wölfe zu euch hinein. Das ist unglaublich. Denkt man in Kapitel 19, so schöne Arbeit. In 2 Jahren die ganze Provinz Asien erreicht. Und dann muss er sagen, aber es wird nicht einfacher. Es werden große Probleme kommen. Nun, wir haben gesehen, die Geschichte der Gemeinde ging immer durch Spannungen hindurch. Und man musste sich den Spannungen stellen, nicht einfach davon und abhauen. Die Spannungen müssen angegangen werden. Also, Paulus geht weiter nach dieser ergreifenden Rede und schließlich kommt er nach Jerusalem. In Jerusalem kommen die Brüder nach Jakobus, der Bruder des Herrn, und sie sagen, du Paulus, überall in der Welt sagt man, du seist ein Verführer. Du redest gegen den Tempel, du redest gegen die Beschneidung. Aha, ja, jetzt kommt die ganze Sache wieder. Was hat er dabei gesagt? Die Nichtjuden dürfen sich nicht beschneiden lassen. Und schon heißt es, er bringe die Juden dazu, sie sollen vom Judentum abfallen. Also klar, Verleumdung. Und dann sagen sie, schau mal, wir haben hier 5 Brüder, die haben ein Gelübde. Und jetzt kannst du den Leuten hier zeigen, dass das alles nur Lüge ist. Jetzt übernimm doch du die Kosten dieser Opfer. Gut, Paulus ist bereit. Der Tempel reinigt sich selber mit dem Wasser der roten jungen Kuh. 7-tägige Reinigung macht er durch. Das ist unglaublich. Der den Galaterbrief geschrieben hat, reinigt sich mit dem Opfer der roten jungen Kuh. Und dann plötzlich sehen ihn Juden aus Asien. Die haben was erlebt mit ihm in Asien. Die waren auf Besuch im Tempel. Und sagen sie, der Mann hat Heiden, Griechen, in den Tempel hineingeführt. Und man stürzt sich auf ihn los und will ihn auf der Stelle umbringen. Es war alles nur ein Lug, erklärt uns Lukas. Sie haben ihn einfach mal mit einem Griechen gesehen in der Stadt. Schon hieß es, er hat sich hineingeführt in den heiligen Bereich, wo nur Juden hinein dürfen. Nun, Paulus wird in letzter Minute oder Sekunde wird er gerettet von den römischen Soldaten aus der Burg Antonia. Können wir schnell die Karte noch sehen von Jerusalem? Sieht man hier den Tempelplatz. Da in dieser Halle war das Synedrium. Hier in der Säulenhalle Salomos, da versammelten sich die Christen am Anfang. Und hier ist die Burg Antonia. Ja. Die Burg Antonia. Und da sind sie runtergekommen über die Treppe und haben Paulus noch retten können, als der Volksaufstand ihm da fast das Leben gekostet hätte. Und sie tragen ihn gleich rauf über die Treppe. Und auf der Treppe sagt Paulus dem Offizier, darf ich etwas sagen? Was? Du sprichst Griechisch? Aha, du bist nicht dieser Verführer. Nein, ich bin nicht dieser Verführer. Ich habe sogar römisches Bürgerrecht. Ich habe so miteinander verhandelt. Ja, ja, gut, also mach das. Dann steht er da auf der Treppe hier zur Burg Antonia hinauf und hält dann diese Rede in Apostelgeschichte 22, wo er seine ganze Bekehrungsgeschichte erzählt. Und zwar auf Hebräisch. Alle hören ruhig zu. Und am Schluss sagt er, der Herr ist mir erschienen, hat gesagt, hier in Jerusalem werden sie nicht auf dich hören, aber ich schicke dich weit weg zu den Heiden. Der Mann muss sterben, Vers 22. Und so evakuieren die Römer ihn in die Burg. Paulus ist in Sicherheit. Nachher wollen die Juden, er soll runterkommen zum Synedrium. Wird er zum Synedrium gebracht, hier. Und da hält er dann die Rede vor dem Synedrium in Apostelgeschichte 23. Von dem hohen Priester Ananias. Der war bekannt übrigens als völlig korrupter Mensch. Der hat über ihn richten wollen. Und Paulus kommt auf die Idee, das Synedrium besteht ja aus Sadduzäern, die glauben nicht an Auferstehung, und Pharisäern, die glauben an Auferstehung. Dann sagt er, ich werde eigentlich nur verfolgt, weil ich glaube an Auferstehung. Eben weil Jesus auferstanden ist am dritten Tag. Und dann gab es einen Zwiespalt im Gericht und ein Tumult. Die Römer evakuieren Paulus wieder in die Burg. Und schließlich, aus Sicherheitsgründen, wird er dann transportiert nach Caesarea. Jetzt letzte Karte, Romreise, bitte. Und da ist er lange im Gefängnis in Caesarea. Also er wird von Jerusalem nach Caesarea gebracht, weil da war der eigentliche Hauptsitz der Römer in Israel. Dort ist ein Gefängnis. Er kann viel mit Felix sprechen, dem Landpfleger. Und nachher kommt ein anderer dran, Festus. Und Festus versteht überhaupt nichts vom Evangelium. Er interessiert sich überhaupt nicht dafür. Aber dann kommt plötzlich auf Besuch König Agrippa, der Zweite, mit seiner Schwester, Bernice. Man sagt in der damaligen Zeit, die lebten ja in einem Verhältnis, in Inzest. Und Festus sagt sich, ich verstehe überhaupt nichts von Judentum und von Bibel und so. Wie soll ich da über ihn Gericht sitzen? Und das freut er sich, dass dieser Agrippa der Zweite, der auch als Jude galt, nun hierher kommt und sagt, Agrippa, darf ich dir mal vorführen? Ja, sicher. Mit großem Gepränge wird hier, im Prunk wird hier eine Gerichtsverhandlung gehalten. Und das ist die Rede in Kapitel 26. Und Paulus legt wieder ein Zeugnis ab über seine Bekehrung. Und er kann Agrippa in dieser Rede überzeugen, dass Christen nicht staatsgefährdend sind. Das ist ganz wichtig zu wissen. Später, nämlich als Jerusalem zerstört wurde im Jahr 70, da sind ja aufgrund dessen, dass der Herr gesagt hat, wenn Jerusalem von Heerscharen umzingelt ist, dann sollen die in Judäa sind und in Jerusalem, die sollen auf die Berge fliehen. Das haben die Christen gemacht, alle jüdischen Christen, die sind noch vor der Zerstörung geflohen. Dann gingen sie über den Jordan nach Pella und Agrippa II. Hat sie alle empfangen als friedliebende Bürger. Und so kam im Jahr 70 bei der Zerstörung von Jerusalem, wo anscheinend mehr als 1 Million umgekommen ist, kein einziger jüdischer Christ ums Leben. Weil Agrippa sie aufgenommen hatte. Also diese Rede in Apostelgeschichte 26 sollte gewaltige Folgen haben für die jüdischen Christen, auch wenn sich Agrippa leider nicht bekehrt hatte. Er sagte nur ironisch, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Das war bittere Ironie. Du kannst nicht meinen, mit seiner kurzen Rede hast du mich überzeugt. Aber das hatte Folgen für die Rettung der Christen. Sie besprechen sich dann zusammen, Agrippa und Festus, und es wird ihnen klar, der Mann ist kein Verbrecher. Aber er hatte sich schon vorher auf den Kaiser berufen, jetzt muss er nach Rom. Und das führt uns, Apostelgeschichte 27, zur Romreise. Es ist die ausführlichste Beschreibung einer Schifffahrt in der Antike, die wir haben. So in Detail und technischen Ausdrücken unglaublich. Und man fragt sich, warum? Nun, ich habe das aufgeführt, nur so andeutungsweise, unter typologische Geschichten, dass diese Schiffsreise symbolisch die ganze weitere Entwicklung der Kirchengeschichte darstellt, bis zur Entrückung. So am Ende der Apostelgeschichte wird gewissermaßen die ganze Reise, wie es weitergeht, symbolisch dargestellt. Das wäre mal ein Thema für sich. Es entspricht Epoche für Epoche, genau wie die Kirchengeschichte verlaufen ist bis heute. Also dramatisch. Im Detail. Man sieht den Katholizismus und die Herrschaft der Kirche, wo die Sterne alle nicht mehr sichtbar sind. Alles ist dunkel, niemand isst mehr, bleiben lange Zeit ohne Speise. Das Wort Gottes wird dem Volk vorenthalten. Dann sehen wir die Periode der Reformation und so weiter, wunderbar dargestellt. Aber das nur so andeutungsweise als Behauptung. Und was deutlich wird, die Geschichte der Gemeinde sollte keine Vergnügungsfahrt werden. Und das haben wir auch schon erlebt, denke ich. Es ist eine Sturmreise. Aber es kommen alle auf dem Schiff ans Ziel. Das Schiff wird am Schluss völlig zerschlagen. Aber alle auf dem Schiff kommen ans Ziel, auf die Insel Melite. Gut, so ist es. Wir müssen uns also keine Illusion machen, es wird immer besser. Es ist eine Sturmreise, die ans Ziel kommt. Und das ist die wunderbare Verheißung. Und dann sehen wir in Kapitel 28, wie Paulus nach langer Zeit doch über Sizilien, Siracusa, Italien hinauf, schließlich nach Rom kam. Und in welchem Zustand? Ganz schön. in Vers 15 heißt es, und von dort, also von Rom, kamen die Brüder, als sie von uns gehört hatten, uns bis Appii vor Rom und Dres Tabernae entgegen. Und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Die schnellsten sind 69 Kilometer weit gekommen und die langsameren nur 69 und die anderen 59 Kilometer. Also die sind geeilt Paulus entgegen. Sie haben ihn ja noch nie gesehen. Er hat ja im Römerbrief vor Jahren geschrieben, ich habe so den Wunsch, einmal zu euch zu kommen, nach Rom. Hat er sich nicht vorgestellt, dass es so geht. Und dann heißt es, und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Er war innerlich auch am Boden. War also kein super Mensch. Und einfach, als er die Brüder sieht von Rom, das macht ihm Mut. So kommt er nach Rom und muss dann eben warten 2 volle Jahre. Und offensichtlich sind die Verkläger dann von Caesarea nicht und von Jerusalem her nicht gekommen, sodass er dann nochmals frei wurde, umherreiste. Titus Brief fällt da hinein. 1. Timotheus Brief wurde wieder gefasst und kam dann in die Todeszelle, wovon der 2. Timotheus Brief berichtet. Und in diesem Brief sagte er dann noch, dies wisse aber, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden. Macht das so quasi den Ausblick bis ans Ende. Aber gibt dort Anweisungen, wie Christen in den letzten Tagen sich verhalten müssen, um zu bestehen. Also es ist nicht eine idealisierte Geschichte, es ist eine Geschichte von Stürmen, aber wo wir die Gnade Gottes, das Wirken und die Macht des Wortes Gottes erleben dürfen, mit der Gewissheit, der Herr kommt bald, die Entrückung, und dann nimmt die Kirchengeschichte ihr Ende. Ja, Verzeihung, ich habe ein bisschen überzogen. Können zum Schluss vielleicht noch ein paar ganz kurz beten. Wer wegen dem Zug und so gehen muss, soll ganz frei sein. Das stört uns nicht, wenn jemand hinausgeht.